Herzlich willkommen zur 859. Ausgabe des Sneak Pods. Wir sind heute aus Knete und sprechen für euch über den neuen Wallace & Gromit Langfilm Vergeltung mit Flügel. Mit mir hier der berühmte Pinguin, das ist Christoph Perner.
Guten Tag.
Und in seiner Paraderolle als Gartenzwerg, Robert Krüger.
Immer zu Diensten noch, so ähnlich, keine Ahnung. Seid bereit, immer bei... Nein. Stefan sitzt in seinem Sessel und streichelt noch seinen Seehund.
Guten Abend. Ja, sehr schön.
Ja, wir haben den neuen Wallace & Gromit Film gesehen.
Ja.
Irgendwas mit Drache ist irgendwie... Irgendwas
Vergeltung mit Flügel.
Flügeln.
Ah, Vergeltung mit Flügeln. Geflügelt oder sowas.
Ja. Ist geflügelt, ja. Ja, und Stefan, du hast ihn uns mitgebracht.
Mhm.
Dann musst du auch die Zusammenfassung machen.
Genau, live von der Storyfront berichtet on your doorstep.
Das war so blöd. Da habe ich irgendwie zwei Anläufe gebraucht. So, wie haben die genannt?
Und dann, es wurde eingeblendet beim ersten Mal.
Genau, es wurde eingeblendet, aber da ist es halt nicht lustig. Es ist ja erst okay, lustig, wenn man es hört.
Aber der sagt es in demselben Augenblick, wo es eingeblendet wird.
Ja, du das direkt? Ja. Okay, also. Wallace und Gromit, der Mensch und sein Hund. Als Knetanimation. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Habt ihr geguckt, ob das echt geknetet ist oder ob das animiert ist?
Das ist Stop-Motion, soweit ich weiß.
Ich glaube, das ist Stop-Motion, ja, aber ich habe auch nicht drauf geachtet, aber ich gehe jetzt einfach davon aus. Also, ich weiß, dass Shaun das Schaf immer noch geknetet wird und das ist ja die gleiche.
Ja, ich meine nämlich, jetzt lenke ich doch ab, ohne zusammenzufassen. Bob, wir haben auf der Edit mal jemanden von Wallace & Gromit gehört und ich kann mich erinnern, wie der gesagt hat, nee, wir animieren jetzt oder wir haben angefangen zu animieren. Und wir machen aber auch unsere Fingerabdrücke immer noch drauf, sozusagen.
Ah, okay.
Also die machen nicht Knethülle, sondern sie machen Knethülle und Fingerabdruck drauf und animieren es. Aber vielleicht können wir das ja gleich nochmal leider nur on air recherchieren.
Ja, ich weiß, daran kann ich mich nicht mehr erinnern an diese Begegnung.
Genau, also es geht um Wallace und Gromit. Wallace ist, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob der früher auch immer schon so lustige Sachen erfunden hat. Jedenfalls ist er jetzt Erfinder und hat so ein Haus, wo er morgens irgendwie auf den Knopf drückt und dann passiert alles. Er wird aus dem Bett gekegelt, in die Wanne gelegt, abgetrocknet, angezogen, automatisch.
Außen.
An den Tisch genackt.
Außen durch eine gläserne Rutschbahn. Das hat mir sehr gefallen.
Du hast dir auch schon überlegt, wie du so eine Rutschbahn bei euch anbringen könntest. Vor allem, wenn du bei dir oben aus dem Bad raushüpfst, da springst du doch erstmal Richtung Straße, oder? Damit auch alle was von haben.
Natürlich.
Sehr schön. Genau. Und er baut dann für seinen Hund sozusagen eine Hilfe im Garten, ein Robotergartenzwerg, der total super, in Anführungsstrichen, in Gartenpflege ist und den Garten einfach mal frisch
ruiniert.
Macht. Ja, genau.
Der ist ja auf eine Art, ist der schon super, aber halt so.
Bisschen drüber.
Halt nimmt technokratisch effizient.
Und macht so, wie er das möchte.
Genau, ja, genau. Mhm. Und das löst total Begeisterung auf und dann geht er rum und macht bei den Nachbarn mit dem Roboter auch die Gärten schön. Währenddessen ist der berühmte, der glaube ich auch nur in einem Kurzfilm vorgekommen ist, Penguin Feather McGraw, der im Gefängnis sitzt und dann irgendwie so ein Computer hackt und sich in den Roboter reinhackt und ihn böse macht. Und dann fangen halt diese Roboter langsam durchzudrehen. Sachen, also der Roboter baut erstmal noch viele weitere und die fangen dann an, Sachen zu klauen und werden immer böser und alle denken, das sei Wallace, sei schuld und jetzt muss er sich wehren, aber so ganz weiß er auch nicht, was da gerade passiert. Nur sein Hund, Gromit, der hat immer einen Verdacht.
Der muss es im Grunde auch wieder alles alleine machen. War das nicht schon immer so, dass das in den anderen Filmen, ich erinnere mich da ganz dunkel, dass der Hund das immer allein lösen muss?
Eigentlich löst der Hund dann.
Ja, weil Wallace halt auch ein Idiot ist. Also
schon so ein bisschen.
Das ist nicht die hellste Lampe auf der Torte.
Das ist für mich immer ein bisschen schwer, das unter einen Hut zu bringen, weil er auf der einen Seite wird er ja dargestellt als jemand, der alles erfinden kann und alles erfindet und also wirklich so, so geniale Maschinen baut. Und auf der anderen Seite wird er so dümmlich dargestellt, also er kriegt nichts mit und er kriegt auch eigentlich nichts hin. Also,
aber es gibt doch so Leute, also ich will nicht sagen, dass wir die kennen, aber die so richtig schlau sind, totales Brain, da Sachen richtig gut können in so einem super Spezialgebiet oder auch in mehreren. Und dann bist du mit denen irgendwie in der Bar und es scheitert halt einfach. Das ist jetzt übertrieben. Ich, also so
natürlich,
kenn ich nicht, aber so, dass man manchmal Leute denkt so, warte mal, eigentlich warst du doch ganz schlau, aber jetzt hier so mit Menschen oder mit nicht dein Spezialgebiet, das war jetzt nicht so klug, oder?
Ist halt super unempathisch. Also
er kriegt halt nichts mit.
Also ich meine, dieser Roboter, der hat halt vom ersten Moment an halt vollkommen faschistoide Züge, auch als er noch auf gut gestellt ist, also wie er den Garten zurichtet, ist halt total faschistoid. Und dass der dann halt, wenn er auf böse gedreht ist, ja, das ist ja klar, wohin das führt. Also, und dass man dann irgendwie noch das Beste von ihm annehmen kann, das ist schon, ja.
Ist
schon,
ja, aber es ist ja sein Baby und er hat ihn erfunden und wollen wir ihm mal zugute halten, dass das vielleicht funktioniert hat, aber trotzdem, das ist...
Die Frage ist, warum hat er in dessen Code überhaupt das mit reingeschrieben, dass man ihn auch auf böse stellen kann? Also,
Vielleicht hat er den Code mit einer KI geschrieben und das ist einfach automatisch mit rein passiert.
Vor allem wäre auch Grumpy, gegangen. Warum hat er nicht auf Grumpy gestellt, der Pinguin? Naja.
Oh, das wäre so lustig gewesen, wenn dazwischen noch von diesen Zwischenstufen, die dieser Roboter
konnte, da
hätte ich gerne ein paar gesehen.
Ja, ich auch. Die ist so lustig, die Liste. Good, pleasant, unassuming, dull, boorish, mildly annoying, bit selfish,
grumpy. Mildly annoying. Stell dich mal vor, eine Viertelstunde mildly annoying von diesem Roboter. Really, das möchte ich auf jeden Fall sehen.
Mean-spirited, really nasty und evil. Das ist die Settings-Liste.
Sehr schön.
Ja, leider sehen wir nur good und evil in dem Film. Alles andere dazwischen wird dull, hätte ich auch gern gesehen. Okay.
Ja, manches ist nicht so logisch, aber gut, das ist ja auch alles überhöht und lustig.
Ja, genauso wie der Inspektor, also dieser Polizeiinspektor.
Ja, klar.
Ist genauso wohl quasi.
Also,
ja, er war das schon schlimm. Ja.
Der läuft ja auch durch die Gegend und nimmt immer die erstbeste Lösung und ja, ist halt auch so eine Karikatur auf den Polizeichef aus allen möglichen Filmen.
Ja, aber das finde ich okay. Also er ist halt eine Karikatur, ja. So wie der Gartenzwerg ja auch eine Karikatur ist. Also was ich ein bisschen komisch fand, war, dass innerhalb der Welt so manches so ein bisschen sehr lazy erzählt ist. Also zum Beispiel dieser, wie die den Pinguin dann da rausholen, ja. Also dieser Gefängnisausbruch von den Pinguinen. Mhm. Mit einer Apparatur.
Zoo-Ausbruch,
ja, wie man es will. Mit einer Apparatur, wo ich mir denke, so, warum war die nötig? Es ist ein scheiß Pinguin.
Ja, das habe ich auch gesagt. Warum fahren die mit dem U-Boot dahin? Das ist doch ein Pinguin, der kann einmal rausschwimmen. So ein Unsinn.
Also so ganz habe ich das nicht verstanden.
Da hätten sie einfach ein anderes Tier nehmen sollen oder halt einen anderen Fluchtweg. Also, aber so.
Ja, genau. Das war irgendwie komisch, ja. Aber was ich dann wieder sehr lustig fand, war dieses Auto, wo sie beim Auto
das
die Räder fehlen.
Das war so gut. Boah, das war super.
Da bin ich so dran vor allem, wenn sie dann über irgendwelche Schanzen springen und
so gut.
Die Geräusche, und dazu dieses Schleudern um die Kurven, das genauso schleudert wie ein Räderauto. Verdammt.
Sau gut. Das war richtig lustig.
Ich fand, es waren viele so practical Jokes drin.
Ja, also, ja, es waren schon echt
die richtig gut passend.
Ja, und meine Kinder haben sich kaputt gelacht. Also
das wäre meine Frage. Habt ihr es mit euren Kindern geguckt? Nicht, glaube ich. Da habe ich es irgendwie auf Be Real gesehen, dass du das abends geguckt hast. Nee, hat sie vermutlich schon.
Ich habe das sozusagen als Test geguckt, weil mein Sohn ist da, glaube ich, noch sehr empfindlich, was gruselige Szenen angeht. Und das ist auch mein Fazit, dass ich das ihm jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zeigen werde.
Die faschistischen Zwerge sind schon.
Die sind schon Zwerge, gruselig.
Ja, aber auch die Szene mit dem Löwen und die Zwerge sind ja auch nicht nur einmal gruselig, sondern einfach fast den ganzen Film durch.
Ja.
Und auch der Pinguin. Also ich glaube, meine Tochter werde ich ihn angucken jetzt irgendwann mal demnächst noch. Ja. Ich glaube, für die ist okay. Aber für den Kleinen definitiv noch nicht, weil der hat sich bei den letzten Filmen schon bei sehr viel weniger dann auf dem Sofa verkrochen und versteckt und hatte Angst und so. Das wäre, glaube ich, kein Spaß für ihn.
Das haben wir meine auch mit der Kleinen, wenn dann Bluey irgendwas ein bisschen Aufregendes passiert und da passiert ja wirklich gar nichts Aufregendes, da schreit das ganze Haus zusammen, weil es so aufregend ist. Muss die Große immer ausmachen, so, Papa, können wir eine andere gucken?
Ja, okay. Okay, also Bluey verträgt mein Sohn, zumindest so, das können die zu zweit gucken, ohne dass ich da Beschwerden höre, aber.
Das kann man auch gut mitgucken. Also Bluey, kann es nicht oft genug empfehlen, ich finde es so lustig.
Ich habe gerade euch mal per WhatsApp ein Foto geschickt, das ich hier online gefunden habe. Ich glaube, es ist tatsächlich handgemacht, weil solche Bilder hier findet man in der IMDb-Liste. Ich glaube, es ist wirklich Claymation.
Ey, was eine Arbeit. Was eine Arbeit, ist doch absurd.
Ja. Ja, aber man sieht, man sieht dem Film das an, wenn man mit dem Blickwinkel dessen, dass das quasi Knetanimation ist, da drauf guckt. Zum einen erklärt das, warum der Film so kurz ist, weil ich meine, natürlich ist das super aufwendig und jede Filmminute kostet einfach unfassbare Mengen an Zeit und Aufwand und Geld und was auch immer. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass sie 6 Jahre für diesen Film gebraucht haben von dem Moment an, wo sie beschlossen haben, ihn zu machen, bis er fertig war. Da mag auch noch Zeit in irgendwas anderes geflossen sein als nur in Knete, aber trotzdem. Aber wenn du den Film mit diesem Hintergedanken guckst, dann siehst du auch, dass ganz oft Figuren einfach nur dramatisch blickend rumstehen und dann die Kamera bewegt wird, ohne dass sich die Figuren selber weiter bewegen. Also der Pinguin zum Beispiel steht dann da und guckt dramatisch oder so und dann scheint das Licht durchs Fenster dramatisch auf ihn herein und die Kamera macht so ein, weiß nicht, 90-Grad-Schwenk von vor ihm zu seitlich von ihm oder so, aber er selber bewegt sich gar nicht. Und das kannst du dann natürlich easy schnell machen, also dann, wenn du die Knetfigur nicht verändern musst. Ja. Und da schindest du halt irgendwie 1,5-2 Filmsekunden ohne ein einziges Mal irgendein Stück Knete zu machen. Ich will nicht sagen, dass es den Film jetzt in irgendeiner Weise dadurch schlechter macht oder so, aber ich hatte zwischendurch mal diesen Gedanken und habe so ein bisschen drauf geachtet. Und dann siehst du schon, dass sie das oft einsetzen, dass Leute so dramatische Pausen machen und dann nur noch das Licht und die Kamera im Grunde die Veränderung auf dem Bildschirm herbeizaubern, die Figuren selber sich gar nicht mehr bewegen oder maximal noch mit den Augen blinzeln. Und das war so mein Hinweis, wo ich dachte, okay, das ist wirklich geknetet, weil wenn du es animieren würdest, würdest du das nicht tun. Boah, warum? Also klar, einmal oder zweimal, aber nicht dauernd.
Claymation heißt der Prozess. Und ich habe jetzt hier spontan irgendwie mehrere Seiten gefunden, wo darüber gesprochen wird, dass ihnen die Knete ausgeht, weil die Leute, die die Knete herstellen, halt in Rente gehen und keiner mehr so Knete machen, diese Spezialknete, die da brauchen.
Krass. Ja. Ich wusste nicht, dass man dafür Spezialknete braucht, aber okay.
Da müssen sie selbst auch eine Knetefirma gründen.
Ja.
Ja.
Naja. Aber ja, großer Spaß kann man, glaube ich, als Fazit.
Ja, wir hatten ja letzte Woche die Befürchtung geäußert, dass eventuell nur die besten Szenen im Trailer sind, aber
nö, gar nicht.
Es war noch ausreichend viel sehr lustige Szenen dabei. Es ist
viel Spaß drin.
Ja.
Ja, ich auch sagen. Das Lustige ist wirklich, dass die Bösewichte bei Nick Park immer irgendwie geflügelt sind, gell? Also irgendwie Chicken Run und jetzt hier wieder so ein Vogel.
Vielleicht hatte der frühe Nachbarn, die Hühner hatten und das ist ihm einfach auf die Nerven gegangen.
Das war ja wieder ein Huhn im Endeffekt. Cool. Ja.
Mögt ihr Punkte geben?
So ganz leicht fällt es mir nicht, weil es ist schon ein Kinderfilm. Also schon für Erwachsene auch lustig, aber da fällt einem dann halt doch auf, dass er zum Teil lazy erzählt und ja, nicht ganz logisch ist. Aber er ist schon lustig. Also ich gebe ihm 6,5 Punkte.
Ja, also geht mir genauso, dass ich sage, man kann dem jetzt nicht so, also es fällt einem schwer, den in dieselbe Skala zu schrauben, wie die anderen Filme reinsetzen, weil es halt ein Kinderfilm ist. Aber dennoch, ja, ich komme bei einer ähnlichen, ich würde 7 sagen, 7 Punkte. Hat mir viel Freude gemacht, viele lustige Anspielungen, die man als Kind, glaube ich, auch gar nicht verstehen kann. Also wie zum Beispiel das in der Anmoderation verwendete James-Bond-Scherz. Davon sind ja reichlich
oder
drin.
Oder auch mit der Robbe, ist ja auch ein James-Bond-Scherz.
Den meinte ich ja.
Ist der in der Anmoderation? Ach so, in unserer Anmoderation. In, ja, stimmt. In, ja, genau.
Genau, also in der, wie ich den Stefan vorgestellt habe. Also genau, solche Sachen.
Und, auch die Details mit den Autos. Ich weiß nicht, ob das den Kindern auffällt. Also, da je nachdem, sind
wie so einige sind. Bei, ne?
Ja.
Auch in dieser Verfolgungsjagd am Schluss mit dem Schiff und so weiter. Also da gibt's, gut, da ist dann auch für die Kinder was drin, wenn da plötzlich der Bauer von, ja,
dem Lucius auch von Charles Sharp doch hier ist. Genau.
Auftaucht, dann haben die Kinder auch so eine Anspielung auf auf andere Media-Content.
Ich glaube, mir wäre das nicht aufgefallen, aber.
Ja, aber wenn der Pinguin Orgel spielt im U-Boot, wie in.
So gut.
So also gut. Es gibt so viele lustige Anspielungen einfach. Insofern, ja, da ist für alle was drin und ich fand den gut, 7 Punkte, aber ich kann jetzt nicht irgendwie 8 oder 9 geben, damit er sich dann am Ende des Jahres Bestfilm einsortiert, weil da gehört er auch nicht hin. Stefan.
Ich hatte für 7,5 Punkte Spaß, also quasi da, wo ihr auch ungefähr rauskommt. Und ja, ich habe den einfach so als das betrachtet, das ist ein Film und der hat mir viel Spaß gemacht. Und bei diesem Film, den gebe ich mit 7,5 Punkte. Ich hatte Spaß. Ob der jetzt für Kinder ist oder für mich. Mein Gott, das Kind in mir ist groß, möchte ich sagen. Die Macht nicht, aber das Kind. Und deswegen 7,5 Punkte. Ich habe mal hier meine Vorhersagemaschine angeschmissen. Für den Christoph 7, für den Bob 7,4 und für mich 7,1. Also irgendwo da in der Nähe.
Der hätte uns beide tauschen müssen, dann hätte es besser hingehauen.
Ja, naja. Ja, aber ungefähr.
Sehr gut.
Aber er will immer noch vorhersagen, welche ähnlichen Filme wir bewertet haben und das ist halt nur Quatsch. Next Goal Wins ist ein ähnlicher Film. Nein, ist es nicht. Klar. Kein Stück.
Wie kommt er darauf? Es ist absurd.
Ja.
Halt Briten.
Ja. Ich habe den Teil einfach drin gelassen und den ignoriert und naja. Gut, das bringt uns doch direkt zur Droge der Wahl.
Ja.
Was trinkt ihr denn?
Bob, fang du an.
Bei mir hat's heute nichts mit dem Film zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich verreist war und wieder Dinge trinken muss, die ich von Reisen mitbringe.
Ja, und deshalb, das hat der Christoph irgendwann mal angefangen.
Was? Habe ich das?
Deshalb trinke ich jetzt Funk Phenomenal, also mit PH vorne, von der Jopen Brauerei. Die ist da, wo ich es später noch erklären werde, wo ich im Urlaub war. Ein Grapefruit IPA mit 6,8%.
Das klingt gut.
Ja, ich hatte ja schon mit diesem von den Schotten, wie heißt die Brauerei da?
Brewdog,
richtig. Die haben doch diesen Elvis Juice, was auch ein Grapefruit IPA ist und den mag ich sehr. Und deshalb habe ich das hier gekauft und jetzt habe ich den Soundeffekt verschissen mit der Dose. Ja, nee, da kann
gar
man
nicht
noch hören.
Ja, also Dosenbier saufen, das ist wirklich unterste
Schublade. Das ist tatsächlich im Ausland offensichtlich so ein Ding, so auch in Dänemark. Da freue ich mich ja in den Supermärkten auch immer an der unfassbaren Nerdbier-Auswahl, die da wirklich.
Und alle in Dosen, ja?
Und die sind immer alle in Dosen. Das ist so ein Ding irgendwie im Ausland. Ja? Also bei uns ist irgendwie wenig Norwegen Bier in Dosen auch, und da ist es das ganze Nerdbier in Dosen.
Ich finde es ja auch, wenn du dann irgendwie da in Holland grenznah bist und dann tauchen da irgendwie so 3 tiefer, breiter, schwerer BMWs auf und die schleppen auch einfach dosenweise ihr Bier da rein. Warum fahrt ihr nach Holland, um Dosenbier zu kaufen? Damit ihr nicht irgendwie auf eurem scheiß Pfand sitzen bleibt und irgendwie damit ihr die Sachen in die Umwelt feuern, also.
Wobei sich tatsächlich, glaube ich,
Weißbierdosen.
Weißblechdosen
im Kopf. Keinen Schluck, aber schon eine Weißbierdose im Kopf.
Also ich meine, Glas lässt sich natürlich auch gut recyceln, aber ja, ist immer noch besser als PET-Flaschen. Darauf wollte ich raus.
Bier in PET-Flaschen.
Gibt's auch.
Ja, gibt's auch.
Ja.
Okay, naja, sehr schön. Ich bin, glaube ich, näher am Film geblieben. Ich habe mir nämlich gerade noch einen Tee gekocht, weswegen auch ich etwas zu spät hier angereist bin. Und also ich möchte es nicht bestätigen, aber vielleicht steht auch eine Flasche Goslings neben mir, um den Tee zu verfeinern. Aber Ich habe das im Film jetzt nicht direkt erkennen können.
Ja, ich habe...
Der Stefan, der Christoph trinkt jetzt was Englisches.
Natürlich trinkt was Englisches. Ich habe nämlich geguckt, wo das spielt. Es spielt in Wigan. Und also es spielt in einer Stadt, die sie Wigan nennen. Und es gibt eine Stadt Wigan in England. Die liegt zwischen Liverpool und Manchester. Und da habe ich geschaut, ob ich von da was habe. Und da gibt es zwar Destillerien, aber aus keiner dieser Destillerien habe ich irgendwas.
Das wäre auch spektakulär.
Das wäre spektakulär gewesen, ja. Aber nee, also aus dieser ganzen Gegend habe ich gar nichts. Ich habe dann schottische Gins und Whiskys und englische Gins natürlich, aber die sind in der Regel um London. Und deswegen bin ich dann bei einem Klassiker geblieben und habe hier Tanqueray No. 10. Ich hatte erst den etwas, der steht auch noch hier, diese etwas höherwertige Bombay Sapphire Variante, Star of Bombay. Aber dann bin ich noch über Tanqueray 10 gestolpert und die beiden werde ich jetzt trinken.
Okay. Na dann, sehr zum Wohl. Mhm. Ich habe mir die Hände eingecremt und kriege meine Rumflasche nicht auf. Das ist schon ärgerlich. Weißt du, so im echten Leben wieder gescheitert. Wir hatten es gerade eben.
Mit den Füßen auf.
Nee.
Die ist noch immer schön rau.
Bitte. Das stimmt, aber ich bin zu ungeschickt mit meinen Füßen. Und dann, weißt du, dann renke ich mir das Knie auf und bin ein halbes Jahr außer Gefecht.
Hast du keinen opponierbaren Daumen am Fuß oder was? Was ist denn da los?
Warte mal, ich habe hier hinten noch einen Pullover liegen. Warte mal kurz. Ja. Rum ist offen.
Sehr gut. Nächstes Thema.
Die Sneakpot-Aufnahme ist gerettet.
Squid Game 2. Das klingt so, als würde der Christoph jetzt dran sein.
Wir haben uns erfolgreich gedrückt.
Ich nehme an, ihr habt es nicht geschaut, ja.
Also auch wenn alle so begeistert darüber reden, ich höre auch gern Leute begeistert darüber reden und stell fest, ich finde es toll, wie ihr davon erzählt und ich möchte es nicht schauen.
Du hättest dich geärgert.
Oh, Cliffhanger?
Ja.
Am Schluss?
Ja, ganz gemein, Cliffhanger. Ja, dann fange ich doch gleich damit an. Sie haben halt, also es kommt ja noch eine dritte Staffel, weiß man ja.
Also sie haben quasi nur die halbe Staffel. Also
richtig. Oh, sie haben es so wie bei Haus des Geldes damals. Erste Staffel ist eine abgeschlossene Staffel und die zweite Staffel ist halt nur eine halbe Staffel. Ich habe mich auch gewundert, es sind nur 7 Folgen, habe gedacht, wow. Und dann, als es dann so Anfang 6. Folge, dachte ich, okay, sie haben jetzt noch nicht so richtig viel Spiele. Ich glaube, da hatten sie gerade 2 Spiele von 6 gemacht. Na ja, okay, es sind nur noch 2 Folgen. Das da nimmt wohl jetzt noch Fahrt auf.
Bisschen gehetzt.
Es nimmt dann auch Fahrt auf, aber es kommt dann halt ein Cliffhanger. Also nicht nett, gar nicht nett. Kommt, glaube ich, im Juni oder so, kommt die dritte Staffel. Haben sie ja durch Zufall oder durch einen Fehler ist das bekannt geworden, weil in irgendeinem Trailer für den dritten gab es irgendwie ein Standbild, wo man sehen konnte, wann das Release-Datum ist. Eigentlich wollten sie das nicht veröffentlichen. Ich glaube, sie tun es auch nach wie vor noch nicht. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es mittlerweile bekannt. Ja, ich hatte ja einen komplett Rewatch gemacht von Squid Game 1 und jetzt den zweiten, also die zweite Serie, oder zweite Staffel. Ja, hatte ich ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Die erste Staffel fand ich jetzt sogar noch besser als beim ersten Mal schauen. Also die ist halt, also wo ich jetzt viel mehr mit anfangen konnte, so diese Metaebene im Endeffekt, die natürlich nicht besonders subtil rüberkommt, das ist schon klar, es ist einem auch beim ersten Schauen, ja, sieht man die Kapitalismuskritik und so und ja, das ist, ja, subtil ist anders, aber man hat jetzt eben, wenn man es schon mal geschaut hat, hat man eben doch noch mehr Muße darauf zu achten und zu gucken, was da, ja, was wirklich, ja, so hintenrum erzählt wird. Und das ist schon ziemlich cool. Und das ist auch in der zweiten Staffel ziemlich cool. Also, es ist sehenswert. Kann man nicht anders sagen. Entspricht es nicht hundertprozentig unseren Sehgewohnheiten, was die Schauspieler angeht, weil das halt schon ziemlich koreanisch ist. ist halt so zum Teil so überbetonend und so ein bisschen theatralisch. Aber es ist wirklich eine gute Geschichte. Also, und auch, ja gut, ich habe mittlerweile eben so ein bisschen Hintergrund. Es gibt ja gab ja so eine Begebenheit, oder es gab so Internierungslager in Korea in den 80ern, an die das so ein bisschen angelehnt ist. Das war mir bisher nicht bewusst. Das ist mir jetzt irgendwie reingespült worden.
Was meinst du mit Internierungslagern?
Es gab, ich glaube, zur Zeit der Olympischen Spiele in Seoul und vorher war schon mal irgendein anderes Großereignis in Korea, gab es irgendwie so Bestrebungen, so die Straßen sauber zu kriegen und eben Obdachlose wegzukriegen. Und die wurden tatsächlich interniert. Und krass. In so wirklich sehr unschöne Arbeitslager im Endeffekt. Wo angeblich, das ist allerdings wirklich jetzt dünnes Eis, ich hab das nicht doppelt gecheckt, ob es wirklich so war, angeblich tatsächlich auch irgendwelche sadistischen Spiele mit ihnen veranstaltet wurden. Allerdings konnten die nichts gewinnen, ja, also anders als bei Squid Game, da geht's ja darum, dass man, wenn man als Letzter übrig bleibt, eben wahnsinnig viel Geld verdient oder Geld gewinnt, sondern die wurden halt einfach nur so gequält und kamen zu Tode und so. Und das Verstörende ist, dass es tatsächlich aus dieser Einrichtung gibt es so Innenausstattung und Einrichtung, die total an die Squid Game Optik erinnern. Also dieses Treppenhaus, was so in Pink und Grün und Hellblau gehalten ist, was so sehr verstörend und so Escher-mäßig aussieht. Da gibt's tatsächlich Bilder, wo die eben so aussehen, ne, aus diesen, ich glaube, Brother Homes hießen die oder so, Brothers Homes oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das ist, also wie gesagt, ich habe das nicht doppelt gecheckt, was da wirklich dran ist, vielleicht ist das auch alles nur, also diese Internierungslager gab es, aber inwieweit das jetzt mit Squid Game zusammenhängt. Aber es ist ja so im weitesten Sinne so ein bisschen basiert angeblich darauf, keine Ahnung, ob das stimmt. Oder auf dem Mythos davon, keine Ahnung. Was natürlich noch ein bisschen unheimlicher macht. Und jetzt das, was storymäßig jetzt neu ist. Wir hatten ja in der, jetzt muss ich aufhören, dass ich Squid Game 1 nicht spoilere. Wir hatten ja in Squid Game 1 einen Maulwurf drin. Und jetzt in Squid Game 2 haben wir wieder einen Maulwurf, einen anderen. Natürlich einen anderen, weil sind ja alle tot. Und also unsere Hauptfigur ist ja wieder drin. Das ist auch was ziemlich lang erzählt wird. Ich finde ein bisschen zu lang. Also so diese Geschichte, wie schafft er es, wieder in die Squid Games reinzukommen, weil er die von innen zerstören will. Also er will irgendwie dafür sorgen, dass es aufhört. Und dafür muss er eben wieder rein. Und sein Geld, was er eben damals gewonnen hat, setzt eben dazu ein, eben ja danach zu suchen und da irgendwie wieder reinzukommen und so. Das wird in ziemlich langer Zeit und langen Folgen erzählt. Mir ein bisschen zu lang, hat für mich ein bisschen zu wenig mit der Story zu tun. Und ich weiß nicht, erst, ich glaube, nach drei Folgen oder so gehen die Spiele überhaupt erst los und geht dann auch diese, also nicht nur die Spiele, sondern eben auch diese ganze Thematik auf der Metaebene los. Also es ist so, ja, fand ich ein bisschen komisch, so ein bisschen Räuber- und Gendarm-Geschichte am Anfang. War mir ein bisschen zu lang, aber insgesamt, was erzählt wird, ist wieder spannend, ist und verstörend und eben verstörend deswegen, nicht wegen der Gewalt, die ist eigentlich, ja, ist man gewohnt von Squid Game.
Deswegen guckt man es doch, oder?
Ja, genau. Am Anfang guckt man es deswegen, genau. So halt Battle Royale, ja. Aber es ist eben, das Verstörende ist eben die Parallelität zum Kapitalismus eben, ne? Dass eben Menschen, die keine Chance haben, eben auch weiterhin keine Chance haben und eben aufgerieben werden und ja, geopfert werden. Unter Vorspiegelung von, sie hätten ja eine Chance, aber haben sie halt nicht. Und es gibt ein bisschen neue Spielregeln, was es auch spannend macht. Also die Teilnehmer können jetzt nach jedem Spiel, das konnten sie bisher auch, nach jedem Spiel abstimmen, ob sie weiterspielen wollen. Und wenn die Mehrheit sagt, sie will aufhören mit den Spielen, dann hören sie auf. Das war bisher auch so. Der Unterschied jetzt ist nur, dass sie jetzt alles Geld, was sie bis dahin erspielt haben, ausgezahlt bekommen. Und es wird aufgeteilt unter denen.
Oh, okay.
Das heißt, auf den ersten Blick können wir sagen, es wird sogar wahrscheinlicher, dass sie aufhören. Auf den zweiten Blick ist es aber so, dass sie eben dadurch, dass sie was gewinnen, dass sie was in der Hand haben, ihnen bewusst wird, dass sie überhaupt was bekommen, und die rechnen dann immer so aus, ja, wenn wir noch eine Runde weiterspielen, dann haben wir so und so viel mehr und dann können wir unsere Schulden bezahlen und bla bla. Also die Gier spielt eine viel größere Rolle noch als vorher, weil vorher war es ja so.
Die können sich nicht individuell entscheiden. Die müssen als Mehrheit und wenn die Mehrheit sagt, Mehrheit. Wir bleiben, dann bleiben auch die Nein gesagt haben.
Okay. Genau, und das macht es natürlich spannend. Dadurch bilden sich jetzt zwei Teams im Endeffekt. Die werden dann auch, die sich dafür und die sich dagegen entschieden haben, werden mit so einem Marker auf der Brust so ganz offen gekennzeichnet. Ja, also man sieht jeden sofort an, ob er sich das letzte Mal dagegen oder dafür entschieden hat, weiterzuspielen. Und dadurch bilden sich dann eben ja zwei Gruppen, die gegeneinander dann kämpfen, ziemlich brutal auch. Und eben versuchen irgendwie dafür zu sorgen, dass das bei der nächsten Abstimmung es mehr in ihrem Sinne läuft, wodurch eben noch so eine zusätzliche Ebene draufgenommen wird, weil eben es letztes Mal so war, dass, also die in der ersten Staffel war es ja auch so, dass sie sich nach dem ersten Spiel dagegen entschieden haben, weiterzuspielen. Also sie haben aufgehört damit und sind nach Hause gegangen und hatten nichts mehr. Und es war halt dann nur so, dass sie wieder zu Hause in ihrer Misere waren, immer noch ihre Schulden hatten und dann nach relativ kurzer Zeit die Chance angenommen haben, das Spiel wieder aufzunehmen. Also das Spiel wurde dann wieder gestartet. Und das ist jetzt eben viel mehr in a nutshell, weil sie eben gar nicht erst aus dem Spiel rausgehen, weil es nicht nötig ist, dass sie wieder ihre Misere zu Hause ausgesetzt sind, sondern einfach die Gier, noch eine Stufe weiterzukommen, noch mehr Geld zu verdienen, langt, dass sie drin bleiben oder dass die Mehrheit will, dass sie drin bleiben. Was ziemlich spannend ist, finde ich. Also es war, also diese ganze kapitalismuskritische Sache ist schon ziemlich gut gemacht und wo man so mitdenkt, wo man so denkt, so, ja, okay, welche Dynamiken finden jetzt hier gerade statt, gell? So, sind gerade irgendwie 100 Leute gestorben und gibt ja die Möglichkeit, sich darüber zu entsetzen und zu sagen, so, das ist schlimm, wir müssen damit aufhören. Oder zu sagen, ja, super, dass 100 gestorben sind, weil dadurch haben wir mehr Geld bekommen. Nächstes Mal müssen mehr sterben. So, ja, und völlig ignorieren, dass man selbst da ja auch dabei sein könnte. So. Also, es ist schon ziemlich gut. Die Serie ist grundsätzlich ziemlich gut. Was wirklich ärgerlich ist, ist halt dieser Cliffhanger am Ende. Also, was soll das? Und ja.
Ja gut, da haben sie Geld für zwei Staffeln gekriegt und haben dann gesagt, naja, dann lassen wir uns da ein bisschen Zeit. Ich möchte nicht spoilern, aber fang mal an, den Jahresrückblick der Freunde von Kultpass hören. Das ist genau das Thema. Und ich sag mal vorsichtig, sie greifen es nicht so ruhig auf. Also nicht schlimm, okay. Aber
ich bin gespannt. Ich habe ja vorhin erst gesehen, dass die Sendung gedroppt ist. Ich werde es mir das morgen anhören. Bin sehr gespannt.
Sie haben erst Serien, dann Filme. Wir haben leider irgendwie an irgendeiner Stelle nicht aufgepasst und haben erst Filme und Serien, dann die Serien eingereicht und beziehen uns dann auch auf das andere. Und wir fangen halt an mit, wir beziehen uns auf das andere und naja, gut.
Na, wir sind wie die großen Meister, ja.
Wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht, der Daniel hat es genauso gemacht.
Das ist so ein Frankfurt-Problem.
Ja gut, wir haben es halt kurz vor Mitternacht an Silvester aufgenommen.
Wir klingen nicht so voll, wie ich mich gefühlt habe an dem Abend.
Boah, wir waren ganz schön voll.
Ja, boah.
Naja. Ja. Profis. Die Frage nur, was für Profi?
Ich wollte gerade sagen,
Podcast
oder Alkoholiker?
Ja.
Kriegt ihr auch? Ja. Einer Harald Junke zitiert zum Thema Silvester. Und dann
kriegt ihr das auch jedes Jahr an Silvester von irgendjemand zugeschickt?
Immer.
Was, Harald Junke?
Ja, ich hasse Silvester, weil da trinken auch die Amateure.
Ach so, ja doch, das kenne ich natürlich, ja.
Ich habe so ein paar Jahre lang, hat mir das an Silvester immer irgendjemand geschickt. So. Weil ich ja der Profitrinker bin, in Anführungsstrichen. Na, vielen Dank auch.
Das ist so eine Kategorie, die man gerne möchte, ne?
Ja. Okay, Squid Game. Also unter der Voraussetzung sowieso nicht.
Nee, also auf jeden Fall erst warten, bis da alles draußen ist.
Das geht ja immerhin nur ein halbes Jahr dann jetzt, ne? Das ist ja nochmal besser, als wenn man ganzes warten muss.
Ja. Ja, das letzte waren mehrere Jahre, glaube ich, die Staffel 1. Deswegen habe ich ja nochmal geschaut. Das ist.
Aber da war ja kein.
Da also war kein
Cliffhanger. Bei dem Haus des Geldes oder wo die das, was ihr da, wo die es auch so gemacht haben, da war es dann so ein übliches.
Ja, oder so.
Bei Haus des Geldes war es dann auch irgendwann egal. Also es war halt, man wusste, okay, es kommt jedes Mal ein ganz fieser Cliffhanger und es wird immer langsamer erzählt.
Ich habe von der zweiten Staffel eine Folge geguckt und dann habe ich ausgemacht.
Ja, es wurde wie Kaugummi, man. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ja alles geschaut, gell? Ich weiß es gar nicht. Könnte jetzt nicht sagen, ob ich alles geschaut habe.
Du bist committed.
Den Berlin Spin-off habe ich nicht ganz geschaut. Da habe ich zwei Folgen geschaut und den habe ich jetzt erstmal abgebrochen. Mal gucken, vielleicht schaue ich den irgendwann weiter, aber. Naja.
Ja.
Nee, aber ist schon eine gute Serie. Also, das ist schon, macht unheimlich viel richtig und erzählt auch eine relevante Geschichte. Also, das gehört schon in unsere Zeit. Also. Es ist nicht nur irgendwie Brot und Spiele, nur Unterhaltung, sondern es legt den Finger auf eine wirklich relevante Wunde unserer Zeit.
Okay.
Ja. Das macht Wallace und Gromit auch mit dem KI-Thema.
Ja, genau.
Ja, das ist aber noch verträglicher für mich zum Beispiel.
Ja.
Und auch für die Kinder.
Ja, Squid Games nichts für Kinder.
Boah, offensichtlich.
Ja. Naja, obwohl es ja auf Pausenhöfen zum Teil so diese Spiele gespielt werden und so. Das ist ja schon, wo man sich schon fragt, woher kennen die das? Also, nicht gut.
Ja, ist halt die Frage, ob sich da nicht dann nur diese Ausschnitte irgendwie verbreiten.
Ja, und ob die das halt nur, als Meme von TikTok oder so.
Kann natürlich auch sein, ja klar. Ja, wenn da irgendwelche, sag ich mal, die es vielleicht noch eher schauen können, anfangen, so ähnliche Sachen auch mal auszuprobieren und das dann als TikTok-Meme machen, dann geht es halt rum, klar.
TikTok ist eine andere Sache. Habt ihr das mitgekriegt mit TikTok?
Dass die Amis es verbieten wollen?
Dass es jetzt dem Ende entgegengeht vielleicht? Ich bin gespannt.
Dann fange ich jetzt auch nicht mehr an.
Nee, brauchst du jetzt nicht mehr.
Ich habe ja immer große Schwierigkeiten, wenn mir dann jemand ganz freundlich, hier, guck mal, das habe ich jetzt auf TikTok, wir hatten noch neulich irgendwie diesen Haar-Fuzzi und noch irgendjemanden, wo er gesagt hat, ah ja, den müsst ihr euch unbedingt auf TikTok angucken.
Die sind auch immer alle auch auf Links. Instagram, du musst doch nicht zu TikTok.
Ja, aber dann kriegst du diese Links und dann klickst du da drauf und ich schaff's halt nicht mal im Browser das Video anzugucken, weil er immer sagt so, ne, du kannst ja auch die App nehmen. So, ja, ich hab die App aber nicht. Spiel's halt ab. Ja, wie wär's, wenn du mal die App nimmst? Dann könntest du nämlich das, was Christoph Perner sich anguckt, kannst du dir auch angucken.
Da kannst du nichts dafür. Da ist TikTok einfach super aggressiv mit der Webseite.
Ja.
Und du brauchst tatsächlich eine bestimmte App auf dem iPhone, um das zu unterbinden. OpenTok heißt die. Also wahrscheinlich gibt's mehrere, aber OpenTok wäre auf dem iPhone eine, die neulich durchs iPhone-Block flatterte. Da habe ich mir die auch installiert. Genau für diesen Anwendungszweck. Das ist dann eine Browser-Extension, die das quasi abfängt, dass TikTok immer genau das macht, dich immer in den App-Store zu schubsen und dich immer dazu zwingen zu wollen, diese App zu installieren. Mhm. Funktioniert auch nicht so hundertprozentig. Man muss dann irgendwie noch zweimal die Page neu laden und keine Ahnung was, aber irgendwie kriegt man es dann hin, dass das scheiß Video dann endlich mal im Browser wenigstens einmal abspielt und man den Quatsch wieder zumachen kann.
Ich habe dann schon gar keine Lust mehr. Das ist mir da immer... Ja, okay, gut, alles
klar. An dem Punkt war ich auch schon ein paar Mal, wo ich dachte so, okay, nee, dann halt nicht.
Aber es ist schon spannend, was jetzt passiert mit TikTok, gell? Wenn ganz Amerika sich verabschiedet, bleibt es dann, schauen die anderen dann weiter oder ziehen alle weiter oder, das ist schon spannend, oder? So, habe ich irgendwie jetzt die Tage, habe ich irgendeinen deutschen...
Wer als nächstes sowas aufmachen kann, ob es Instagram ist oder ob
es YouTube glaub ich, ist. Oder? Ich glaube, ist eigentlich schon beschlossen, dass man zu Red Note geht.
Okay.
Red Note,
ist das nicht so auch
ein chinesischer Unsinn?
Programmierumgebung, Bob?
Nee, die heißt Note Red.
Oh ja.
Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Red Note heißt. Ist jetzt wirklich so aus dem Gedächtnis. Es kann auch Red Mark oder Red... Food.
Ja, aber wenn das wieder aus China kommt, dann wird's doch gleicher Weg, oder nicht?
Also ich hab irgend sowas gesehen wie Anleitung, wie man Red Note auf Englisch umstellt, weil das eben Default mit chinesischen Schriftzeichen ist und man halt wissen muss, wo man hinklickt, dass man halt überhaupt dahin kommt, dass man es auf Englisch stellen kann. Also es scheint irgendwas Chinesisches zu sein, vielleicht ist es auch Koreanisch, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich, also keine Ahnung. Aber ich habe eben auch deutsche TikToker gehört, die eben so gesagt haben, so, ja, wie ist denn das jetzt, wenn die Amerikaner alle verschwinden aus TikTok? Machen wir dann weiter bei TikTok oder gehen wir auch mit? So ein bisschen ist halt die Frage.
Ja, ist halt die Frage, ob europäische Meme-Suppe self-sustaining ist oder ob wir die amerikanischen Input brauchen, um quasi genügend interessant zu sein für das hiesige Publikum. Weil ich meine, die meisten Leute folgen ja wahrscheinlich einer größeren Mischung aus allem Möglichen und die Frage ist, wenn der amerikanische Anteil wegbricht, hast du dann noch Bock auf die App oder reicht das, was da noch drin ist, um da zu bleiben?
Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so richtige Vorstellung, woher die Menschen sind, denen ich folge oder beziehungsweise muss ja gar nicht folgen sein, sondern muss einfach die in meinem Algorithmus irgendwie drin sind.
Die da dauernd auftauchen, ja.
Ja. Also ich weiß, dass da auch Amerikaner sind, aber nicht nur. Also. Naja, wir werden sehen, wie das nächste Woche wird.
Ja.
Wird ja eh spannend. Also.
Ist das nächste Woche oder was? Was ist da?
Ist nicht Inauguration? Ist das nicht nächste Woche?
Boah, kann sein.
Oder übernächste Woche?
Ich weiß nicht. Ist das nicht, ja.
Kann sein, nächste Woche Dienstag, Mittwoch, sowas vielleicht.
Ja, könnte sein. Ob wir dann mit Dänemark in den Krieg gegen Amerika ziehen müssen? Um Grönland? Das ist ja absurd. Das ist ja alles, die Welt ist ja völlig absurd geworden. Also, ich meine, nein, das werden wir natürlich nicht, aber es ist schon, ich meine, vielleicht.
20. Januar, es ist ja, du hast recht.
20. Januar, ja.
Montag.
Da. Das wird ein Montag zum im Bett bleiben.
Das, ja, genau, sehr lustig.
Und dann 4 Jahre lang im Bett bleiben.
Ja. Ja. Okay, bevor ihr aber jetzt ins Bett geht, haben wir noch, glaube ich, ein bisschen Sendung vor uns. Kann das sein?
Ach was?
Ja. Keine Ahnung.
Haben wir noch was? Ich hab noch ein Thema reingeschummelt. Ich möchte nächste Woche möchte ich mit euch über Musik und Low-Cost-Hi-Fi sprechen, weil ich da irgendwie versehentlich in ein Rabbit-Hole gefallen bin.
Low-Cost-Hi-Fi?
Okay. Ich habe keine Ahnung, was du redest. Ja, okay.
Also Musik-Ausspielgeräte, die nicht, weiß ich nicht, 2000 Euro aufwärts kosten, sondern deutlich unter 1000 bleiben. Und
ich habe eine neue Tony-Box gekauft.
Sowas ähnliches, ja, sowas ähnliches wie eine Tony-Box für Erwachsene. Aber es ist eben noch nicht da und ich habe es noch nicht getestet und ich will auch noch gar nicht darüber groß reden. Aber ich werde jetzt irgendwie.
Sonos hat den Chef entlassen, ne? Ja. Nächste was, Woche.
Sonos?
Ja, okay. Übernächste.
Sonos? Ich habe ja auch keinen Sonos gekauft.
Ach, schade, ich dachte.
Nee.
Meint ihr Sonos oder Sonor?
Nee, Sonos.
Sonos. Das sind so.
Sonor, gibt's die noch?
Weiß ich nicht, aber die sind ja von, kommen ja aus meiner Familie, gell?
Was?
Hab ich schon mal hier getroppt. Ja, Sonor ist vom, ich glaube, dem Cousin, also der Cousin meiner Oma, der war mal Sonor-Chef. Und ich glaube, dessen Vater und Onkel, die haben es gegründet. Also das ist tatsächlich genau aus meiner Familie.
Das ist so Schlagzeugskrams, oder?
Ja, genau. Die Trommelfabrik in Weißenfels. Und die haben sie dann aber verloren durch den Krieg und ja, danach halt dann nicht mehr gehabt.
Krass.
Aber, ja.
Okay, das, nein, ich habe auch kein Schlagzeug gekauft. Nein, also genau. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit öfter mal intensiver Musik hören. Und damit ich nicht immer nur in meiner eigenen Suppe koche, wollte ich einfach euch beiden mal fragen, ob ihr, weiß ich nicht, 1 bis 3 Alben oder auch mehr habt, wo er sagt so, das ist mal was anderes, hört ihr das mal an. Ich weiß, Christoph, unser Musikgeschmack ist nicht überschneidend, trotzdem tauchen ja immer wieder Sachen auf, wo ich sag, ja, das ist ja schon irgendwie geil.
Und ja, oder du verstehst wenigstens, was ich daran geil finde.
Ja, genau. Also wenn du mir jetzt so, weiß ich nicht, Death irgendwie schwarz und noch dunkler, nur Gegröle, vielleicht nicht, aber wenn es ein bisschen fröhlicher sein muss, es muss auch kein Saxophon enthalten. Du hast an deiner Hochzeit, ich sag's nicht nochmal. Ja, habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt so, boah, das ist so ein Album, auf das komme ich immer wieder zurück? Oder das ist ein weiß ich nicht, ist irgendwie was Besonderes. Muss natürlich jetzt nicht irgendwas sein, wo es halt so.
Empfehlung für dich sein oder was?
Nee, wenn du jetzt hier irgendwo hingehst und sagst, boah, ich will mir, also da steht jetzt eine, weiß ich nicht, Musikanlage irgendwie und du sagst, die würde ich mir jetzt gerne mal anhören. Und ich mache jetzt Musik, die mir gefällt, die ich geil finde. Welches Album würdest du da rein auf die Boxen schmeißen?
Ja, da würde mir wahrscheinlich nur ein Lied drauf werfen, oder?
Ja, angenommen, du hättest eine Woche Zeit, dir die Boxen anhören oder die Boxen stehen bei dir im Zimmer und du hörst sie. Oder auch nur ein Lied. Also, ja, von mir aus.
Also ganz spontan fällt mir ein Lied und zwei Alben ein, aber das ist beides oder alles drei schon härtere Kost.
Okay.
Muss ich gestehen.
Ich muss ja trotzdem, ne, ich will ja eben raus aus meiner
Bubble.
Aus meiner eigenen Zone von den Sachen, die ich immer höre. Weißt du, so, dann läuft immer der gleiche Kram über diese Dinger und vielleicht kommt da was Neues oder wenn man so Sachen also, anders hört.
Was ich fucking grandios finde, schon immer, ist von Händel das Oratorium Belshazzar. Und zwar, und das gibt's auch auf Spotify, in der Aufnahme von 1991 von, warte, ich guck grad, wie die heißen. Hier English Concert Choir, Pinnock. Ja, guck mal bei Spotify nach Belshazzar. So wie nee, der
hab ich ja Wermut. Kein Geld.
Ach, du hast kein Spotify?
Nee, aber ich finde es schon.
Findest du schon, ja?
Was? English Choir von 91, alles klar.
Genau, Belshazzar Händel, fantastisch. Mhm. Was ich an, jetzt ist mir immer noch im Barock, aber jetzt schon auch im Metalcore, was ich neulich versucht habe, beim Bob zu spielen.
Du hast versucht, bei mir was zu spielen?
Ja, der wo auf die Siri eingeschimpft hat und die es nicht hingekriegt hat, auch nur.
Ach genau. So, jetzt erinnere ich mich, ja.
Und zwar die Winter-Variante von Vivaldi und zwar in der Variante von Synestia mit Synestia. Ja. Also eine wunderbare, also es fängt ganz barock an, eben den Winter von Vivaldi. Okay. Und es wird dann immer metalcoreiger. Es ist fantastisch.
Okay, das klingt super spannend.
Ja, ich find's auch toll. Dann, was ich momentan extrem viel höre, ist Lorna Shore. Das ist jetzt richtiger Metalcore.
Und Lorna Shore oder wie?
Lorna Shore. Da würde ich das Album, also da höre ich das Album rauf und runter. Pain Remains. Das sind noch so ein paar, ich will nicht sagen poppige Sachen drauf, aber ja, lässt sich wirklich gut hören, ist wirklich super gut. Und dann halt bei mir all-time favorite von Cradle of Filth. Hier, nicht Averna, so ähnlich. Ach, ich komme nicht drauf.
Ja, Averna ist zum Trinken.
Ja, ich schreibe mal Averna hin. Cradle of Filth waren die auf diesem einen Festival auch waren, wo ich das Video...
Genau, hat so mal ein Video...
Verdammt, mal gucken. Das muss ich mit sehr viel,
Darkly Darkly Venus Aversa heißt die, das Album. Das finde ich auch fucking grandios. Ist auch ein bisschen kitschig, ist ziemlich kitschig. Aber ist halt, und was den allen dreien, also inklusive dem Händel, gemein ist, oder allen vieren, ist halt, das ist so sehr voller Klang und sehr, also, als du gesagt hast, so, um mal zu gucken, was eine Anlage so kann, ist das eben so, ja, wo eben unheimlich viel mitkommt und unheimlich viel stattfindet.
Ja, genau.
Ja.
Sowas.
Aber man hört halt, dass ich momentan ziemlich viel Metalcore höre. Also ist schon, ist momentan mein Ding. Barock und Metalcore.
Ja, ist so.
Bob, was mit dir? Welchen Reggae kommst du jetzt raus?
Nee, ach, ich entdecke in letzter Zeit nicht mehr so wahnsinnig viel neue Musik und die das meisten macht ja auch das Sachen. Alter
angeblich.
Ja, ich fürchte.
Man hört dann immer den Scheiß aus seiner Jugend, zum Beispiel AC/DC. Oh, ich habe jetzt die Sendung gehört, wo du so über AC/DC abgegangen bist. Mir kam das in der Sendung viel schlimmer vor, als ich es dann gehört habe, war so, Ja, okay, der Christoph regt sich ein bisschen auf, aber in der Sendung war es schon unangenehm, aber beim Nachhören geht.
Nee, wenn ich eine Anlage vor mir haben würde, die ich testen wollen würde, naja, gut, ich würde ein paar Sachen hören, die ich immer höre, irgendwie so ein bisschen Seed, ein bisschen Zeugs, aber so explizit, um mich mittig in den Stereo-Sweetspot davor zu setzen, die Augen zuzumachen und zu testen, was das Ding kann, würde ich wahrscheinlich auf so ein ganz, der verdreht jetzt wahrscheinlich die Augen, ich würde von der Hell Freezes Over Tour diese Aufnahme von Hotel California von den Eagles drauflegen, weil die wahnsinnig gut gemastert ist und ich finde, da hörst du so, ja, Dynamik, vor allen Dingen Stereobühne und so weiter. Also das ist so plastisch, was da rauskommt. Vor allen Dingen, ich habe das irgendwie auf DVD, da ist noch eine DTS-Tonspur drauf. Das heißt, wenn du ein Surround-System testen willst, kannst du das auch noch machen an der Stelle. Aber auch in Stereo reicht das eigentlich. Ja, die würde ich auflegen, um jetzt mit einem Lied auszuprobieren, wie die Anlage abgeht.
Okay. Und wenn du dich jetzt hinsetzen könntest und einfach mal so ein Album hörst zum Genuss hören. Also ich will auch so ein bisschen eben aus meiner, weiß nicht, ja, bei mir läuft dann sofort nicht, Pink Floyd, nicht Dark Side of the Moon.
Ja, exakt, genau, Dark Side of the Moon würde ich auch reinlegen. Oder ich würde halt, auch, ja, wenn er mittlerweile, Sachen, gell? Ja. Auch wenn er mittlerweile nicht mehr satisfaktionsfähig ist und nur noch Blödsinn redet, würde ich dann halt doch wieder Eric Clapton einlegen.
Ich hab auch noch einen, der Blödsinn redet, der aber was auch grandios ist. Und zwar sagt euch Falling in Reverse was? Nee, wahrscheinlich
das
nicht.
Ja. Habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich kriege da gerade nichts zu.
Deren Bandleader hat auch so in den letzten Jahren so sehr, sehr Anti-Vox-Zeug von sich gegeben, was nicht gut ankam. Deswegen ist er so ein bisschen unten durch. Aber musikalisch ist das sehr spannend. Man diskutiert drüber, ob das noch Metal ist oder schon Pop ist. Und es ist so auch so sehr pompös, theatralisch. Als Anspieltipp, Watch the World Burn. Fantastisch. Das Video ist fantastisch, aber auch der Song alleine ist. Also da geht wahnsinnig viel. Falling in the Reverse, Watch the World Burn. Aha.
Oder was fällt mir noch ein?
Ja, Eric Clapton habe ich jetzt auch das eine Album, dieses Live at Albert. Ja. Gibt's jetzt diese 5-Stunden-Version oder so.
Ich habe sie noch nicht ganz durchgeschafft, aber ich habe sie auch schon partiell gehört, ja.
Aber die haben wir ja schon irgendwie während des Studiums mal intensiv gehört.
Die ist auch einfach fantastisch. Ja, die ganze, das ganze Ding. Aber
habe ich heute mit meinen Kindern zusammen gehört, fanden die gar nicht lustig, weil ich halt die ganze Zeit mitgesungen und getrommelt habe oder E-Gitarre gespielt habe und überhaupt gar nicht in der Lage war, mit denen sich mich zu unterhalten.
Es ist auch,
wir haben dann, Siri, mach aus. Ja, ist ja gut.
Wir haben jetzt von meinem
Handy, ich komme nicht von der Siri.
Wir haben jetzt im Auto auf der Fahrt, hat meine Frau irgendwie eine Playlist angemacht aus Apple Music, irgendwie sowas wie Gitarren, irgendwas mit, die hatte irgendeinen Namen mit Gitarren, E-Gitarren, bla, irgendwas. Mhm. Und da waren halt nur so Klassiker dabei, da kam dann halt auch von Aerosmith bis Eric Clapton alles, ja. Alles, wo irgendwie Santana, egal was, wo irgendwo eine E-Gitarre drin gequält wird, war da dabei. Und die Kinder haben auch so die ersten 10, 15 Songs haben sie solide ertragen und dann haben sie irgendwann angefangen zu quengeln und so nach 25 Liedern war da einfach aus. So, was ist das für eine Musik? Warum hört das nicht mehr auf? Warum machen die mit diesen Gitarren so viel Krach?
Das sind meine Kummer gewöhnt, beziehungsweise sind
eher aber halt anders, ne? Bei deiner Gitarrenmusik wird ja nicht auf völlig clean gestellt und dann stundenlang irgendeine Seite genudelt, sondern
Gottes
Willen. Das Gegenteil davon.
Ja, klar. Ich habe noch übrigens noch ein völliges Gegenprogramm.
Ach, ja.
Kennt ihr Dimash? Ich weiß gar nicht, ob der sich so ausspricht. Dimash oder auch Dimash Kudaibergen oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob der sich so ausspricht. Ist, glaube ich, ein russischer Sänger. Super kitschige Musik. Der hat neulich für Manuel Macron gesungen. Und das bekannteste Lied, und das, was ich am ehesten hier in der Rotation habe, heißt SOS d'un Terrier en irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe euch mal
Ich hab's
euch geschickt. Hört es mal an. Das ist ultra kitsch. Aber der hat so eine Stimme mit so einer extremen Range, so ganz tief und ganz hoch.
Oh, geil.
So richtig krasses Falsett, aber auch richtig tief und also sehr, sehr spannend. So ein bisschen wie diese andere russische Sängerin. Wie heißt denn die? Komme ich jetzt nicht drauf. Die bei irgendwelchen so Dings teilgenommen hat. Solchen Casting-Shows in Russland. Gibt so ganz tolle YouTube-Videos, wo sie Can't Help Falling in Love von Elvis singt oder auch Dance oder so ähnlich. Weiß nicht, heißt so ähnlich, glaube ich. Die so auch so ganz hoch und ganz tief singt.
Aha.
Weiß jetzt auch nicht, wie die heißt. Vielleicht komme ich noch drauf.
Okay. Habe ich mir auch notiert. Bob, hast du noch was, wo du so... Und sei es was, wo du denkst, oh, das hört er eh. Es kann ja durchaus sein, dass ich was vergesse. Also zum Beispiel hatte ich Seed jetzt gar nicht mehr auf meiner Liste. Ich höre eigentlich, wenn ich Reggae höre, fast immer Gentleman und diese Far East Band Live-Aufnahme von 2005 oder wann, die einfach so geil ist.
Nee, was anderes, was mir noch einfallen würde, ist die Swing When You're Winning von Robbie Williams, um eine Anlage zu testen. Weil das halt einfach auch mit großer Band und also mit Big Band. Nee, Big Band ist das falsche Wort. Das ist eigentlich ein Symphonieorchester, was er da am Start hatte.
Ja.
Die würde ich vielleicht auch wieder rausholen. Aber die hast du natürlich sowieso auch bei dir irgendwo rumstehen, ne?
Ja, klar. Aber ich denke nicht dran. Das ist halt die Sache. Deswegen guter Hinweis, ja.
Ich habe übrigens rausgefunden, wie sie heißt. Diana Ankudinova. Ich habe es euch auch in die Dings YouTube-Video geschickt. Aber jetzt die Frage, warum? Also was ist mit irgendwie, welche Anlage tut sich da bei dir auf? Also warum stellst du diese Frage überhaupt? Oder kommt das erst nächste Woche?
Genau, das wird in nächste Woche, also ich bin...
Nächste Woche bist du ja
gar nicht. Nächste Woche bin ich gar nicht da, also übernächste Woche.
Ja.
Ich bin so ein bisschen in dieses Rabbit Hole gefallen von, also ich habe schon die ganze Zeit vor mir hier in mein Homeoffice zwei Boxen neben den Monitor zu stellen, um Musik zu hören. Eben nicht nur über die Kopfhörer,
Nahfeldmonitore hin eigentlich.
Dauer nervt und so. Und dann bin ich da so ein bisschen in YouTube abgetaucht. Und ja, jetzt sind einige Bestellungen raus und ein paar Sachen sind schon hier. Und da würde ich aber dann nächste Woche auch im Detail drüber sprechen und wollte jetzt einfach nur mal von euch und auch, das ist jetzt die Bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das ist das Engagement-Bait jetzt.
Ja genau, sehr gut. Falls ihr irgendwas habt, so, oh, das ist ein Album, das macht mir immer gute Laune. Oder das ist ein Album, das klingt einfach so geil. Oder also, es muss nicht so besonders sein für Anlagentest. Ich habe es jetzt so aufgebaut, aber ich möchte einfach andere Musik auch hören, die ich sonst nicht höre. Jetzt vielleicht nicht nur Metalcore vom Christoph, sondern auch irgendwas dazwischen. Und falls da jemand von euch sagt, Mensch, ich höre, also wenn ich, keine Ahnung, jetzt Bock habe, irgendwie Musik zu hören und bewusst mal hinzuhören, dann höre ich folgendes Album. Da würde ich mich sehr freuen über Nachrichten, entweder als Kommentar auf der Seite oder an mich persönlich oder unter das nächste Be Real, wo auch immer wir Kontakt haben.
Genau, am besten als Kommentar auf die Seite, weil da haben auch die anderen Hörer und Hörerinnen dann was von.
Ja, ich würde es sonst einfach mitbringen in zwei Wochen.
Ja,
so ein bisschen den Horizont erweitern musikalisch, das ist schon nicht schlecht, ja. Das, ich habe da auch neulich, ist ja auch schon ein halbes Jahr her wahrscheinlich, aufgrund von Jans Vorliebe mich durch Bruce Springsteen gehört und habe festgestellt, dass ich eben tatsächlich nur dieses eine Lied gut finde, was ich schon immer gut finde von Bruce Springsteen. Und das ist einfach überhaupt nicht meine Musik. Aber ich kenn Bruce Springsteen jetzt viel besser, kann es viel mehr greifen, was das ist. Also, aber es ist nicht meins. Naja.
Ja. Oh, guter Hinweis, habe ich jetzt auch direkt mal auf meine Liste geschrieben, dass ich da mal ein bisschen reinhören werde. Gut. Sonst, Bob, du noch irgendwas, wo du sagst,
nee, ich hätte jetzt nur irgendwie so eine Enttäuschung. Ich wollte neulich mit den Kindern im Auto laut irgendwie, wir wollten Stücke von Mozart hören und ich bin dann einfach in Apple Music reingegangen und habe also sogar in diese Apple Music Classic App, die es ja seit einer Weile gibt, und habe da einfach Mozart eingetippt. Natürlich wirst du dann halt totgeschlagen mit 1 Million verschiedenen Darbietungen von verschiedensten Orchestern, die das irgendwann irgendwo irgendwie aufgeführt haben unter der Leitung von irgendwem. Und da bin ich vollkommen zu ungebildet, um da irgendwie eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Was nehme ich denn da jetzt? Ja, wenn ich jetzt
soll ich dir einen Tipp geben für Mozart?
Ja, das wäre genau das. Vor allen Dingen, wo die Aufnahme denn. Ich habe dann halt irgendwas angeklickt, so was halt so irgendwie hoch gerankt war da bei Apple Music und vielleicht war das halt der Fehler. Und dann ist es halt so eine Aufnahme, wo dann irgendwie der Pianist da in die Tasten hämmert, wo ich mir denke, entweder ist dieses Klavier 8000 Jahre alt oder kaputt. Oder diese Aufnahme ist einfach von 1952 und mit Mikrofonen aufgenommen, die überhaupt nicht in der Lage sind, die Range und die Details eines Klaviers einzufangen. Das klang alles, als würde es aus dem Kohlekeller übertragen. Und wahrscheinlich war das einfach eine Aufnahme von irgendwann. Und dann habe ich da nach ein paar Minuten entnervt quasi weggeschaltet und habe eine andere Darbietung gesucht. Die war dann irgendwie aus Österreich, Wiener Philharmoniker, bla, irgendwas. Klang auch alles wie außer Brotdose. Also das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nur alte Aufnahmen halt mit völlig veralteter Technik.
Ja, das bei und
dachte mir dann so, ein Klavier ordentlich oder ein ganzes Orchester ordentlich zu mikrofonieren, geht halt 2020 wahrscheinlich auch besser, als es 1984 ging. Das wird wahrscheinlich
so. Ja, du musst dann halt gucken, welchen Tod du stirbst, gell? Weil es gibt halt Interpreten, die halt in früheren Jahrzehnten überragend gut waren und besser als zum, oder besonderer oder auf irgendeine Weise besonders, wie es heute nicht mehr gemacht wird. Oder man hat irgendwelchen nostalgischen, also mein Schwiegervater steht so extrem auf Maria Callas, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber egal, ja. Und da hast du halt nur so Scheißaufnahmen. Also du hast dann halt grandiose Künstler mit Scheißaufnahmetechnik.
Die eine Blechdose gesungen haben.
Ja, genau.
Ja, so ist es ja dann.
Das ist halt das Problem, gell?
Ja. Ja, schwierig. Genau. Also über die Künstler, dazu bin ich ja da einfach zu sehr vollkommen unbeleckt, was das angeht, um jetzt zu wissen, dass ich jetzt diesem oder jenem zuhören möchte, sondern ich wollte halt einfach quasi diese Stücke auf speziell die Pianolastigen wollte ich hören und wollte dass es in meinem Auto, wo es ja der einzige Ort ist, wo man heutzutage noch so vernünftig die Anlage voll aufreißen darf, ohne dass immer irgendeiner sich beschwert. Da wollte ich das machen. Und ja, und da ging es mir im Wesentlichen um Sound, ja, um die Soundqualität. Und die Aufnahmen, die ich da alle gefunden habe, die waren, also die auf die Schnelle gefunden habe, ohne jetzt Recherche oder sowas da reinzustecken, die waren alle scheiße. Und die Leute, die da das Piano mit ihren Fingern bedient haben, die waren vermutlich alle brillant. Aber die Aufnahmequalität, die da am Schluss in meinen Ohren angekommen ist, da dachte ich so, nee, das ist so weit entfernt von dem, wie ich Klavier, klar, wenn du Klavier live hörst, wenn du davor stehst, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber auch Klavier aus Boxen kann sehr viel besser
klingen als das. Kommt ja auch drauf an, was da aufgenommen wurde, gell? Also ob da ein Konzert aufgenommen wurde oder ob da jemand extra ins Studio gegangen ist, wie Glenn Gould zum Beispiel, und gesagt hat, nee, ich mache nur noch Studioaufnahmen, weil ich will nicht, dass
da jemand reinhustet.
Genau, dass irgendwas aufgenommen wird, was nicht perfekt ist, sondern ich will halt, dass das dem optimalen Studioklang hat. Das hat er halt schon vor Jahrzehnten gemacht, aber viele nehmen halt einfach, der hat noch andere absurde Sachen gemacht.
Hat er nicht der Igor Levit in seinem Podcast auch drüber gesprochen?
Stimmt. Über dem? Ich meine, über Glenn Gould muss man ja reden. Glenn Gould war ja ein Verrückter, der das halt völlig übertrieben hat. Der hat dann auch sein Klavier irgendwie misshandelt. Der hat da irgendwelche großen Schrauben reingedreht und geguckt, wie sich der Sound verändert. Und und hat auch im Studio bei der Aufnahme mitgesungen. Ja, also so leicht, auch überhaupt nicht gut. So, leicht vor sich hin summend. Das ist fantastisch. Also,
weißt du, will nicht, dass da jemand reinhustet und dann singt der schief mit. Ja,
genau. Super, also Glenn Gould war super. Aber gut, der war eh total durchgeknallt. Er hat ja auch Leute angerufen nachts und hat dann auf die eingeredet am Telefon und hat nicht mehr aufgehört, hat die nicht zu Wort kommen lassen. Und die Leute sind dann ins Bett gegangen und am nächsten Morgen wieder aufgestanden, haben einzeln ans Telefon gegangen und der hat halt immer noch geredet. Also,
ach je.
Glenn Gould war halt schon ziemlich durch. Aber ja, es sei es drum. Aber ja, gibt eben verschiedene Herangehensweisen. Ja? Also manche lassen auch einfach, nehmen sich auf, wenn sie ein Konzert geben. Und das klingt natürlich total anders und natürlich nicht so gut. Ist ja klar. Oder anders gut. Oder ja. Je nachdem, was man mag. Ich mag auch keine Live-Aufnahmen, auch von Rockbands nicht. Ist nicht mein Ding.
Echt nicht?
Ich liebe normalerweise Live-Open.
Ich liebe das auch. Ich habe vorhin so mal versucht, hier meine eigene Liste zu machen. Und ich hatte halt, weiß ich nicht, als erstes 5 Sachen aufgeschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, du hast jetzt 5 Live-Sachen aufgeschrieben. Ist ja nicht so praktisch.
Ich fand es auch bei Queen immer schlimm. Vor allem, wenn dann das Publikum, wenn Freddie Mercury immer das Publikum singen lässt. Oh, lass es. Ich hasse
Nein, beste Stelle.
Nee, gar nicht meins. Überhaupt nicht.
Oh ja, Queen natürlich.
Ja gut, okay. Bohemian Rhapsody musst du einmal abfackeln auf der Anlage. Sofort.
Ja. Achso, Bob, was ich empfehlen wollte von Mozart. Von
Purple Rain auch, bitte auch.
Oh Gott. Ist natürlich Mozart, ich bin ja überhaupt kein Mozart-Hörer, ich mag Mozart nicht, ich finde ihn nervig und trivial. Aber was ich sehr mag, ist Arcis und Galatea. Wenn man das sucht, dann sucht man es oder findet man es nicht unter Mozart, sondern man findet es unter Händel, weil es nämlich ein Händel-Oratorium ist, was er aber nicht fertig gemacht hat und was Mozart dann fertiggestellt hat, genauso wie den Messias übrigens auch. Und das hört man, wenn man sich drauf konzentriert, das klingt wie Barockmusik, die aber mit Mozart-Gedudel ist. Also dieses typische, diese Mozart-Klaviermanierismen sind da drin. Und das finde ich sehr spannend. Aber ja, ist natürlich Mozart für Leute, die keinen Mozart mögen am Ende.
Ist dann ja vielleicht nicht die richtige Empfehlung für jemanden, der Mozart sucht, um seinen Kindern irgendwie das anzutun.
Eigentlich nicht, nee.
Gut. Ich bin sehr gespannt, was da in 2 Wochen bei rauskommt und wie viel Geld mich das kosten wird, weil hier stehen auch keine Lautsprecher an diesem Schreibtisch. It's gonna be ugly. Ja, schön.
Gut, ja. Ich sag jetzt erstmal nichts dazu, wir reden nächste Woche in 2 Wochen wieder drüber.
Genau, oh, und bitte gerne, dann lesen wir dann in den Kommentaren, die da hoffentlich zahlen.
Oh ja, da hätte ich wirklich, also wenn ihr jetzt gerade Auto fahrt oder joggt oder so, kurz anhalten, eine Erinnerung machen oder irgendwie eine Chatnachricht an mich anfangen oder was auch immer.
Genau.
Wir erzählen es auf jeden Fall. Ich würde dann alle Empfehlungen auch hier in der Sendung nochmal weitergeben.
Die jetzt Auto fahren, dann machen wir das einfach folgendermaßen. Hey Siri, neue Erinnerung. Heute Abend, 21 Uhr, Kommentar beim Sneakpot schreiben. So, haben wir das? Ach Gott, jetzt habe ich meine Siri. Hey, stopp. Halt. Hey Siri, stopp.
Ja, wir müssen jetzt aufhören damit, weil mir fallen jetzt lauter Sachen ein, die ich empfehlen kann. Marina and the Diamonds zum Beispiel, schicke ich dir auch.
Okay, alles klar. Mach dann mal. So, nächstes Thema. Der Bob war in Urlaub in Harlem.
Ja, nicht in der Bronx, in New Harlem. York.
Bekannt nach dem gleichnamigen Shake, oder wie war das?
Genau, der kommt bestimmt daher. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Nein, ich war in der Nähe von Amsterdam, in Harlem, in den Niederlanden. Wart ihr da schon mal? Nein, wart ihr noch nicht, hatte ich euch gefragt, gell?
Ich glaube nicht. Vielleicht mal dran vorbeigefahren, aber nee, ich glaube, ich war da noch nicht.
Eine Arbeitskollegin war mal da und hat es sehr empfohlen, die fand es richtig geil.
Ja, würde ich mich sofort anschließen jetzt. Ich hatte da auch gar keine Meinung zu. Das klingt halt so, wenn man Harlem hört, denkt man erstmal genau wie ihr an New York. Und dann denkt man so irgendwie Bronx und keine Ahnung und Schießerei und ich weiß nicht was. Also ich war da noch nie, von daher, ich habe da nur
Harlem ist Vorstellung.
Ja, keine Ahnung. Ich habe nur Vorstellungen aus Beverly Hills Cop Filmen.
Ja, nee, Manhattan, aber das ist so ganz schlechte Gegend, gell? Spanish Harlem. Warum ist
Spanish Harlem? Ja, nördlich von der 95. Straße. Also das war früher richtig. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so schlimm. Angeblich. Ja. Ich war aber auch lange nicht in New York. Und da oben sowieso nicht.
Genau, also ich hatte quasi keine Meinung außer blöde New York-Witze da über diese Namensgleichheit und ansonsten.
Hebt ihr das auf für nachher? Schlechte Witze, der Joke.
Okay, sehr gut. Und von daher wir hatten jetzt irgendwie nur so auf den Ferienkalender von Hessen geguckt und festgestellt, hoppala, die nächsten Ferien sind die Osterferien im April. Und bis dahin kommt nichts mehr. Die Bayern haben ja noch vorher noch eine Woche, aber wir nicht. Und jetzt geht die Schule wieder los.
Die Bayern haben gefühlt noch eine Woche, wo sie in die Schule gehen, oder?
Ja, so ungefähr.
Kommen wir noch mal Feiertage, dann ist irgendwie Maria Begräbnis oder Josefs Geburt oder halt, so.
Aber Faschingsferien ist ja erst nach meinem Geburtstag.
Maria Besäufnis und so weiter.
alles Feiertage in Bayern.
Nee, wir haben immer 6 Wochen Schule und dann kommen Ferien. Kann man sich immer drauf einstellen.
Naja, jedenfalls habt ihr es da näher zu den nächsten Ferien, wo man mal wegfahren kann. Bei uns ist es das nicht stimmt. So und deshalb haben wir gedacht, ups, Montag geht die Schule los, das wäre jetzt die letzte Chance, wo man als Erwachsener noch einen Tag Urlaub einreicht und die Kinder haben sowieso frei und man deshalb einfach mal ein langes Wochenende bauen kann. Weil selbst wenn ich bereit bin, Donnerstag, Freitag freizunehmen, das hilft mir ja nichts, wenn die Kinder in die Schule müssen. Und dann haben wir das jetzt gemacht. Und
wieso, das macht doch ein entspanntes Wellnesswochenende für dich. Ich verstehe überhaupt das Problem gar nicht.
Ja, so ungefähr. Na, jedenfalls haben wir dann überlegt, wo könnte das denn hingehen? Und zuerst stand Berlin relativ hoch im Kurs. Hessen war, glaube ich, auch das letzte Bundesland, was noch Urlaub hatte. Von daher waren die Preise tatsächlich ziemlich okay. Man hat teilweise gute Sachen gefunden. Ich habe dann so 4 und 4,5 Sterne Hotels und dann habe ich auch ein paar 5 Sterne Hotels angeguckt. Da waren die Preise dann nicht mehr so okay. Dann habe ich gedacht, ach, das lassen wir jetzt dann vielleicht doch. Dann habe ich für völligen Spaß noch geguckt, was kostet ein Familienzimmer im Waldorf Astoria in Berlin. Schätzt mal, für 3 Nächte, was kostet ein Zimmer für 4 Leute im Waldorf Astoria?
Oh Gott, 1200?
Für 4 Nächte? Nee, mehr.
Für 3 Nächte. 3 Nächte, 4 Personen. Also, was ich dazu sagen muss, was ich auch nicht wusste, die haben keine Familienzimmer oder sowas, sondern du musst dann gleich die Suite nehmen.
Okay, ja, gut, dann.
Okay, die kosten Tausende die Nacht, oder?
Reicht ja, nicht.
Mehr.
Für die 3 Nächte.
12.000?
14.000 Euro. Okay, wow. Beim Interconti auf der anderen Straßenseite kannst du, ist ja natürlich nicht vergleichbar, ist mir schon klar, kannst du da für 1.100 Euro oder sowas reinhüpfen für die 3 Nächte, aber da sind's 14.000. Gut, egal, wir haben Berlin dann doch wieder verworfen, weil meine Frau dann irgendwann auf die Idee kam, warum sollte da nicht einfach mehr in der Nähe sein? Ist außerdem weniger Kilometer zu fahren von hier aus nach, also an die Nordseeküste in den Niederlanden als nach Berlin. Also kam sie dann auf die Idee, Haarlem sei so schön und sei die schönsten Shoppingstraßen, die schönste Shoppinghauptstadt der Niederlande.
Hab ich noch nie gehört.
Ja, das ist im Zweifel irgendwelche Reise-Influencer auf Instagram, die ihr das einflüstern.
Ist aber auch ein bisschen gemeiner Unterton, den du da hast, deiner Gattin gegenüber.
Nee, aber sie hat tatsächlich recht. Also wir sind da jetzt vor Ort gewesen und das ist toll. Das ist wirklich eine malerische Stadt. Wir waren ja letztes Jahr im Frühjahr, da war es allerdings Mai, da war es nicht Januar, aber egal, waren wir in Den Haag gewesen und fanden das auch schon wunderschön und haben diesen Urlaub damals da sehr genossen.
Da wohnt ja ein Freund von mir, gell? Den Haag
am Meer vorne. Das hast du mir damals erzählt, ja. Ich habe ihn allerdings nicht getroffen. Auch wenn ich
treffst ja sonst immer alle Leute.
Treffe sonst deinen Bruder, würde ich mich auch nicht wundern, wenn ich deinen Kumpel treffe.
Meinst du den Grony-Surfer?
Ja, genau.
Ah ja.
Die Situation in Haarlem ist eigentlich irgendwie sehr vergleichbar mit Den Haag. Du hast so eine Stadt, die liegt so ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Man hat ganz viele wunderschöne kleine Gassen und ein bisschen Grachten und so Käse in der Stadt drin und sieht sehr niederländisch aus so. Und du kannst dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln die paar Kilometer bis vorne an die Küste überbrücken, wo dann so ein Strand- und Badeort vorne sozusagen die vorderste Linie hinter der Düne bildet. Und die beiden Orte sind so miteinander eng verzahnt, da liegt im Grunde nur so ein Grünstreifen von 3-4 Kilometer durch Dicke dahinter und da fährst du dann halt mit dem Bus oder mit der Straßenbahn im Falle von Den Haag da durch und irgendwie fühlt sich das so an, als die Stadt liegt nicht direkt am Meer, aber das Meer ist irgendwie in Rufweite. Und von daher sind die sehr vergleichbar. Haarlem jetzt wirkte ein bisschen kleiner als Den Haag, auch wenn da auch über 100.000 Leute wohnen. Und ja, schöne kleine Shoppingstraßen, niedliche kleine Gassen. Natürlich wirst du dauernd von Fahrrädern angeklingelt, weil du als Deutscher immer irgendwie nicht damit rechnest, dass da schon wieder 30 Lastenräder von hinten kommen, mit einem Affenzahn angebrettert. Also das passiert einem einfach dauernd in den Niederlanden. Auch den Kindern ist das schwer beizubringen. Also, dass man nicht auf die Straße läuft, haben sie mittlerweile verstanden, so, dazu sind sie alt genug, aber dass da immer, wenn du von der Straße kommst, dann ist so 1 Meter Fußweg, um sich zu retten quasi, nicht von den Autos überfahren zu werden und dann kommt der Radweg und der läuft quasi hinter den parkenden Autos und an der Stelle, wo du über die Straße gehst, wenn jetzt so einen Fußgängerüberweg oder sowas hast, dann ist da nochmal so ein bisschen
Platz und dann kommt der, wo man sich vor den Autos retten kann und noch vor dem Radweg ist, und dann kommt der Radweg und dahinter kommt erst der eigentliche Fußweg. Und dass man quasi zweimal in beide Richtungen gucken muss, um über die Straße zu kommen, und danach nochmal auf den Radweg achten muss, weil du da lautlos überfahren wirst. Das ist noch fast noch gefährlicher als der Rad.
Und da hörst du halt nichts, vielleicht irgendwelche Bremsen kurz quietschen und dann schlägt's ein.
Genau, und die fahren halt auch immer Vollgas und die fühlen sich immer im Recht und die fahren im Zweifel auch nachts ohne Licht. Und also von daher, du musst halt echt sehr genau hingucken, dass da, und jedes dritte Rad ist ein Lastenrad. Und also die dann auch beim Einschlag halt richtig Schaden anrichten, würde ich mal vermuten. Es ist uns zum Glück nicht passiert, toi toi toi, aber die Fahrradfahrer sind, das ist natürlich irgendwie cool, ja. Man wünscht sich, dass so eine Verkehrswende so in Deutschland auch mal irgendwie funktionieren würde. Dass diese Mengen an Fahrradfahrern durch Frankfurt strömen würden und die entsprechende Menge Autos dabei weg wäre. Aber gleichzeitig so ganz nachteilsfrei ist das auch nicht. Also es ist wirklich, auch die in den kleinsten Gassen, Fahrräder sind immer und überall. Und ja, ich bin selber Fahrradfahrer und ich fände es total toll, wenn es so wäre. Aber auf der anderen Seite, man kann sich nicht ganz davon freimachen, dass auch ein bisschen nervt. Muss man leider offen zugeben, weil es halt echt, oder vielleicht ist man es nur nicht gewöhnt einfach, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war jetzt am Wochenende in Frankfurt und war überrascht über die vielen Radwege, die plötzlich da auf der Straße,
weiß ich nicht. Ja, die schönen roten, ja.
Zweispurig und eine Spur Radweg ist natürlich so ein Radweg, ein bisschen irgendwie 0 Grad leichter Regen, den überlebst du halt nicht. Da machst du dich so hart lang, aber gut.
Also ich fahre nicht jeden Tag Rad weiterhin, also. Aber ich habe hier nicht diese schicken roten Radwege, wie sie in der Innenstadt sind. Die habe ich hier am Stadtrand
leider. Ja, ich war in Frankfurt wieder Football schauen.
Also bei uns war heute Blitzeis, da wollte man nicht Fahrrad fahren.
Nee. Auch nicht Auto.
Nee.
Und auch nicht laufen. Ich kann euch sagen, wenn es glatt ist und man läuft, das kann echt scheiße sein.
Auf den Straßen ging's aber bei uns, aber
nur wenn man das Glatte selber macht.
So Gehwege und alles und Kopfsteinpflaster war Katastrophe. Aber ich hatte eigentlich verschiedene Termine im Spessart geplant, die habe ich dann auch gedacht, doch nö, lass mal, ich bleib mal zu Hause. Das muss nicht sein.
Sicher.
Nee, wir haben dann Van der Valk Hotel, das klang auch sehr holländisch einfach, das musste ich buchen.
Ach so, genau, das wollte ich jetzt fragen. Ihr hattet ein Hotel?
Ja. Wir hatten ein Hotel. Genau, nee, Hotel, wir wollten dann mal so richtig mit der Möglichkeit, morgens das Frühstücksbuffet leer zu räumen.
Jemand anders macht Frühstück,
ja. Genau, jemand anders macht Frühstück und hoffentlich gut. Das war auch solide, kann man nicht sagen. Also es war jetzt nicht perfekt, da manche Sachen hast du schon das Gefühl, okay, da haben sie Tüte aufgerissen und das da hingekippt, aber alles in allem so mit, weißt du, jemand macht 6 verschiedene Zubereitungsarten von Eiern und du musst nur noch drauf schaufeln, ob du jetzt
irgendwie jeder einmal bitte, ich muss alles probieren.
Genau. Ob du jetzt ein gekochtes Ei hart, ein gekochtes Ei weich, ein Rührei mit Käse, ein Sunny Side Up, also wie sagt man, Spiegelei, oder ein Spiegelei, was nochmal zusammengeklappt und irgendwie oder umgedreht und nochmal gebraten wird.
Das mag ich ja überhaupt nicht.
Aber das ist doch wie beim Christoph zu Hause, oder? Wenn man da ist, morgens zum Frühstück. Ja. Wer will wie, wo, was, welche Eier?
Wie wollt ihr eure Eier? Wollt ihr weiche Eier oder harte Eier?
Ja. Und man selber denkt sich so, naja, ein Ei halt, nicht roh, alles andere ist mir egal.
Nee, aber
nee, du musst das schon richtig entscheiden.
Aber so perverse Sachen mache ich nicht. Also ein Spiegelei nochmal aufs Gesicht drehen, damit es von allen Seiten durch ist, das finde ich fies. Also was mache ich
nicht? Nee, mach ich zu Hause auch nicht, fand ich aber auch nicht so verkehrt, als ich es jetzt gegessen habe, weil natürlich, wenn du da 3 Morgener hast, wo du das futterst, dann probierst du alle Varianten mal aus.
Und natürlich hat das, dran und so,
das hat das mehr Röster sein. Ja, die hatten auch Röstis auf dem Buffet und dann hatten sie lustige halbierte Tomaten, wo dann auf die Schnittfläche Käse drauf gestreut ist und dann kommen die in den Backofen und dann sind die halt mit Käse überbacken am Schluss. Geil. Auch sehr, sehr cool. Und dann natürlich die obligatorische Pancake-Maschine, die Kinder ja nicht aus den Augen lassen.
Mhm.
Und von daher, also Van der Valk Exclusive Hotel kann ich empfehlen in Haarlem, wenn ihr da sein wollt. Das war sehr solide. Wir hatten noch ein sehr schönes Familienzimmer mit einem Doppelstockbett für die Kinder.
Kostet aber auch keine 14.000.
Kostet keine 14.000, ist aber auch vierstellig für die 3 Nächte gewesen. Ja, mit Frühstück waren das irgendwie 1.500 oder so, oder keine Ahnung. Also es war schon teuer.
Mhm. Für 3 Nächte.
Für 3 Nächte.
Oder pro Nacht. Also
über 330 Euro pro Nacht. Das ist schon, schon garstig. Aber Ja, aber musst du halt jetzt mal sein.
Mhm. Ja, noch mal einen Urlaub mitnehmen, ich kann es sehr gut verstehen. Ja, manchmal muss es einfach. Ja.
Ja, und es war jetzt halt auch ultra last minute, gell? Also wir haben das Mittwoch entschieden, dass wir das machen.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wer jetzt denkt so, naja, das haben die ja letzte Woche gar nicht in der Sendung angekündigt. Letzte Woche in der Sendung war auch nicht klar, dass der Bob irgendwie Urlaub machen könnte. Da hattest du nichts gesagt, als wir aufgenommen haben. Und dann irgendwie Mittwoch am nächsten Tag so, war jemand von euch schon mal in Halle? Wir fahren jetzt morgen in Urlaub.
Oh, ja, genau. Okay. Also, meine Frau hatte freitags noch einen Termin, den man durchaus absagen konnte, aber wo man halt wenigstens mal 24 Stunden vorher Bescheid sagen möchte oder vielleicht sogar 48. Und die kam dann Mittwoch zu mir und hat gesagt, also wir müssen das jetzt mal entscheiden, ob wir jetzt fahren oder nicht. Und da hatten wir noch nicht entschieden, in welche Stadt überhaupt oder wohin oder so, sondern sie wollte nur so, fahren wir jetzt oder fahren wir nicht? Wenn wir fahren, sage ich jetzt diesen Termin ab, wenn nicht, dann nicht, aber ich will die nicht absagen und wir fahren dann nicht. Und dann so, ja, okay, dann sagen wir jetzt, wir fahren. Sag den Termin ab, wir fangen jetzt an mit Planen.
Dann, das ist so Krieger, das ist so gut.
Ja, und dann hat sie den Termin abgesagt und dann haben wir ein bisschen rumgegoogelt und Booking-Links uns gegenseitig zugeschickt und irgendwann war dann klar, dass es Harlem wird und dann waren irgendwie noch so 2-3 Hotels in der Mache und dann, ja, am Ende dann irgendwie, dann liest du den Hotel-Rezensionen durch von Google und guckst die auf Google Maps an, wo die liegen und wie weit das so zur Innenstadt ist und so weiter und dann, ja, irgendwann hatten wir dieses eine Ding dann, was halt auch ein Argument ist, ist kostenloser Parkplatz. Also ich meine, ich weiß, dass ich in Den Haag damals für 3 Nächte zwar fürs Hotel weniger gezahlt habe, aber ich habe dann, glaube ich, 96 Euro oder so in das Parkhaus geballert. Also man kann das Geld auch dann, ja, die 96 Euro kannst du auch ins Hotelzimmer stecken. Das ist das vielleicht mehr von, als wenn du in den Parkplatz steckst. Ja, nee, und das, ja, wahrscheinlich kann man da auch günstiger schön wohnen, aber das war auf jeden Fall schön wohnen, von daher. Ja. Was ich sagen würde zu dem Hotelzimmer, die Kinder hatten ein Doppelstockbett und in dem unteren Teil vom Doppelstockbett war nochmal ein eigener Fernseher an der Wand für die Kinder. Das haben die natürlich gefeiert. Wow. Sie haben sich da, glaube ich, mehr vorgestellt, als sie dann am Ende davon hatten, weil wir haben ihn nicht einmal angemacht, aber als sie reinkamen und ihren eigenen Fernseher gesehen haben, waren sie mega geflasht.
Mega gut. Ich glaube, Christoph, das wäre doch bei euch auch ähnlich. Wenn ich jetzt morgen, also gut, meine Frau ist eh nicht da und wir fahren nächste Woche sowieso in Urlaub, aber so in der beliebigen Woche mittwochs komme, hier sag mal, Freitag, Samstag, Sonntag Urlaub, so und so, das würde nicht auf viel Gegenliebe stoßen, oder?
Meine Frau in Urlaub zu bringen, ist eh immer Kampf. es ist wirklich leider so.
Ja, auch so, also, spontan was planen. Ich finde es echt krass beeindruckend, wie ihr das dann schafft, so.
Ja.
Okay, Mittwoch entscheiden wir, Donnerstag machen wir, weiß ich nicht, und Freitag fahren wir los und dann sind wir bis Sonntag weg oder bis von Donnerstag.
Nee, wir haben,
ihr seid Donnerstag schon gefangen, gell?
Wir haben Mittwoch entschieden, dann habe ich mittwochs Urlaub für Donnerstag und Freitag eingereicht. Meine Frau muss donnerstags noch halbtags arbeiten und die Kinder haben wir tatsächlich Donnerstag auch noch in Hort Ferienbetreuung und Kindergarten geschickt. Mhm. Und ich habe am Vormittag versucht, alles zu packen, so halbwegs hinzukriegen. Und dann hat meine Frau weiß gar nicht, 13 Uhr oder so Feierabend gemacht, 14 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, und die Kinder abgeholt danach. Und dann haben wir nur noch kurz was gegessen und dann sind wir losgefahren. Und abends waren wir schon dort.
Das ja, ist cool. Krass. Zum Vergleich, wir fahren jetzt am Samstag in Urlaub. Meine Frau ist jetzt die ganze Woche in geschäftlichen Paris. Wir haben letzte Woche Samstag schon angefangen zu packen, damit wir dann gemeinsam uns das noch alles aussortieren. So, warte mal, wo sind jetzt die Skihosen? Was hier? Das muss rein, so. Die Koffer liegen quasi fertig gepackt. Ja, die kommen Freitagabend wieder, wenn wir da anfangen zu diskutieren, was jetzt noch mitkommt. Oder ich packe und irgendwas vergesse, was wichtig ist für die Kinder oder für sie. Dann, ja,
zwei gepackte Koffer schon Klamotten, da. Die Klamotten, die meine Frau für sich mitnehmen wollte und auch Teile der Kinderklamotten hat sie Mittwochabend noch so grob hingeschmissen. Ich habe dann Donnerstag noch so das Finishing gemacht.
Da und ist mir froh, wenn sie es überhaupt mitnimmt.
Auto, bitte. Die älteren Hörer werden sich erinnern, ja. Ich glaube nicht, dass ich von Harlem nochmal nach Hause fahren kann, um das zu holen. Das ist dann doch ein bisschen weit. An der ersten Ladestation, ich weiß nicht, ob ihr das bei BeReal gesehen, hatte ich das bei BeReal gepostet? Wo ich im Schnee stand? Doch, ja.
Ja, ja.
Das war irgendwo so in der Bonner Gegend oder Köln oder so, ich weiß nicht mehr genau. Kurz vor dem Ladestopp, vor dem geplanten, fängt es plötzlich an zu schneien Und ich fahre dann runter von der Autobahn auf den Autohof drauf, wo die Ladesäule ist, und stehe einfach mal in 6-7 Zentimeter, ach, vielleicht sogar 10, keine Ahnung. Es war richtig Schnee, wir konnten Schneeballschlacht machen.
Und ihr fahrt ans Meer, also.
Genau. Und du stehst plötzlich richtig, richtig im Schnee und es hat -4 Grad und es liegt eine richtig dicke Schneedecke und es ist auch richtig dickes Schneegestöber mit großen Flocken in der Luft. Und dann sind wir mit Unterbrechungen, also das war dann immer so on-off der Schnee, bis in die Mitte der Niederlande in dichtem Schneetreiben gefahren. Ich habe teilweise nur noch 100 Meter weit gesehen und keine Linien auf der Straße mehr gesehen, weil alles einfach nur noch eine geschlossene weiße Schneedecke war. Da kommt es natürlich dann auch nicht mehr so richtig geil voran. Vor allen Dingen,
ich finde das auch so anstrengend.
Das ist sehr anstrengend, auch wenn ich diesen, also, wow, diesen Fernlichteffekt, wenn man dann kurz vorher sagt, Sprung in den Hyperraum jetzt, muss ich jedes Mal machen, das ist einfach so geil, da siehst du halt gar nichts mehr in der Sekunde, wo du das Fernlicht anmachst, aber ja. Das war, also das sagt dir auch keiner vorher, dass du Schneegestöber in den Niederlanden erleben darfst, ich dachte, die haben gar keinen Schnee da oben, aber immer nur Regen oder schönes Wetter, eins von beiden.
Ja,
aber also, die können auch Schnee.
Harlem klingt nach einer deutlichen Empfehlung.
Ja, ja, wir hatten dann auch noch eine super Nummer. Wir haben dann diese örtliche
Entschuldigung, ich war ganz woanders.
Windmühle. Die haben so eine schöne Windmühle, die Adrian-Mühle. Die hat sehr viel Historie und ist dann 1930 mal abgebrannt und dann originalgetreu wieder aufgebaut worden und so. Und
alles. Die hat keine Historie.
Ja, das Gebäude, so
die Frankfurter Innenstadt.
aber die Mühle an sich an dieser Stelle und in dieser Bauform, die hat sehr viel Historie, die geht irgendwie 500 Jahre zurück oder so. Und die haben wir besichtigt und da so eine Tour, so eine geführte Tour mitgemacht mit einem sehr netten Guide, der nicht so hundertprozentig darauf vorbereitet war, dass er das jetzt auf Deutsch halten muss. Und ich habe dann gesagt, er kann es gerne auf Englisch machen, ich übersetze das für meine Kinder on the fly, das passt für mich. Und das wollte er aber nicht. Er hat dann gesagt, wir machen eine Mischung. Und dann haben wir eine Mischung gemacht. Und der hat es super, super toll gemacht. Und dann kamen wir oben raus auf diesem, das hat dann so einen Umlauf unterhalb der Flügelblätter quasi, wo die dann so gedreht werden, die Blätter, dass quasi dass du da rankommst, ja, also von dieser, das ist wie so ein riesiger kreisrunder Balkon da oben rum, ich weiß nicht, das hat sicher irgendeinen Namen, aber ich weiß es nicht. Und dann wurden dort gerade, da waren gerade die Müller, also das ist natürlich eine Museumsmühle jetzt, aber trotzdem wird die noch aktiv, die dreht sich noch, ja, die wird aktiv noch benutzt, nicht um Mehl zu mahlen oder wenn dann nur for show, aber sie wird aktiv betrieben sozusagen als Museum, was sich wirklich bewegt. Und die waren gerade dabei, so ein bisschen auszuloten, wie viel Wind da jetzt ist und man diese Bespannung, ob man da jetzt einen Flügel bespannt oder zwei oder drei oder vier oder und ob man die halb bezieht oder ganz oder so, das müssen die dann irgendwie so ein bisschen ausloten, haben sie erklärt. Und da waren sie gerade dabei, das zu machen. Und weil wir die einzigen waren, die an dieser Führung in dem Augenblick teilgenommen haben und gerade just im richtigen Moment da waren, durfte meine Tochter dann irgendwie helfen, die Bremse zu lösen. Und da gehst du dann auf der anderen Seite hin und musst an so einem Seil massiv doll ziehen. Und es wurde uns auch vorher erklärt, wie dieser Bremsmechanismus funktioniert von der Mühle. Und ja, die Bremse ist halt quasi per Default fest. Und du musst dann ziehen, um sie zu lösen. Und dann kannst du das Seil festknoten. Und wenn du das Seil loslassen würdest, würdest du die Bremse wieder anziehen. Und dann hat sie die mit einem Müllermann da, der wenig Deutsch sprach, aber dann irgendwie hat man das so hinkommuniziert, dass sie jetzt da helfen soll. Und dann haben sie die Bremse gelöst und dann fing die sich an zu drehen. Und das war dann irgendwie cool, weil du den Rest des Tages durch die Stadt läufst. Die Mühle siehst du immer mal wieder, je nachdem, welche Straßen oder Grachtenflucht du so runterguckst, siehst du die dann irgendwie da so am Ende stehen und sich drehen und denkst du so, jupp, das waren wir. Das ist irgendwie ist das cool. Wenn du so, wir haben die Mühle angemacht heute. Das war fein.
Dieser Balkon heißt übrigens Galerie.
Ah, siehst du? Ja, vielleicht habe ich das sogar gehört und schon wieder vergessen gehabt. Ja, ist schon beeindruckende Technik in so einer, Mühle. Und die Stiegen oder wie sagt man, die Leitern da drin sind enorm steil. Also, die haben erst gesagt, Kinder, die da mitkommen auf die Führung, müssen mindestens 5 Jahre alt sein. Das Kriterium erfüllt unser Kleiner nicht. Aber wir haben ihn dann versichert, dass der gut klettern kann und dass wir auf ihn aufpassen. Und da wir halt, wie gesagt, nur eine Familie waren, die an dieser Führung dann eben teilgenommen hat, was so ein bisschen 1:4 Bespaßung, haben sie dann ein Auge zugedrückt und der Kleine ist da auch mächtig drin rumgeklettert und war ganz stolz, dass er da überall hoch und runter durfte. Also, ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ach, und ich trinke jetzt übrigens, um das mit der Droge der Wahl nochmal zurückzukommen, ich habe, bin da vor Ort in so einen Schnapsladen gegangen und habe ein bisschen mit dem Mann gefachsimpelt und habe dann, eigentlich muss man ja Geneva kaufen, aber ich mag Geneva leider nicht so wahnsinnig. Deshalb habe ich einen Gin, der tatsächlich in Harlem gemacht wird, gekauft. Düvelskral, die Teufelskralle. Auch wenn er mir erklären wollte, dass dieses Kral wie eine Alge meint, oder vielleicht war das auch Lost in Translation, aber ich habe das durch Google Translate, da muss es die Kralle heißen, aber er sprach die ganze Zeit von Algen und von Minerals in the Sea. Aber okay, ja, whatever er damit gemeinte. Damit habe ich gerade Negroni gemacht hier so, weil das Bier schon leer ist. Kann man trinken. Ja.
Sehr schön. Also, klingt nach einem richtig guten Urlaub. So nochmal 3 Tage raus und nochmal was ganz anderes ja, sehen.
Wird man richtig neidisch.
Ja.
Ihr müsst nur eure Frauen, also Stefan macht ja jetzt Urlaub, aber Christoph muss einfach nur seine Frau mal irgendwie so ein bisschen.
Mach mal. Schwierig.
Jetzt hier spontan. 2 Tage frei, komm, gib.
Ja, wir fliegen ja dieses Jahr in Urlaub. Da ist ja unser CO2-Fußabdruck ist ja völlig überlastet und dann kriege ich ja in Urlaub nichts mehr durch.
Da müssen wir doch nochmal, wir hatten ja
mal Urlaub grob. Fahren ist schwierig, ne?
Ja, muss man dann halt, gell, weil alles andere ist, kommt nicht mehr in Frage. Oder mit dem Zug vielleicht noch, weil ich hasse Zugfahren.
Wir fahren nächste Woche in Zug. Mit dem Zug in Skiurlaub. Ich werde berichten.
Krass. Gott. Nimmst du die Skier? Nee, die Leistung.
Wir haben keine Ski, ja.
Okay.
Ja. Schneiden vor Ort, aber ja. Wir fahren mal hier, also bei uns im Ort, 2 Züge früher los, damit wir uns in Frankfurt am Bahnhof zumindest schon mal nicht stressen müssen und da vielleicht auch noch einen Kaffee und einen Croissant kaufen können. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir in Ulm pünktlich umsteigen können. Und wenn nicht, fahren wir 1 Stunde später weiter. Kriegen wir in Ulm auch irgendwie rum. Wenn man sich da vorher schon mental drauf einstellt, geht es, glaube ich, ganz gut. Und die Kinder freuen sich wie bekloppt, Zug zu fahren. Das ist echt lustig.
Ja klar, die finden das immer super.
Das an sich ist ja auch schon ein Wert in sich, ne? Wenn du Kinder hast, die sich auf die Reise freuen und nicht
das ist schon erlebt,
das stimmt schon ja. Genervt sind, dass sie jetzt eine lange Autofahrt vor sich haben.
So wäre
es. Wo sie ja wissen, dass sie das scheiße finden.
Ja.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja, ja. Und wir sind ja zum Dienen da. Wir sind ja Väter.
Also etwa das? Nee, du musst es nur so bauen, dass du schon den größten Spaß da hast, oder? War das nicht der Plan?
Okay.
Wir müssen unser Urlaubsprojekt auch nochmal angehen. Das machen wir vielleicht.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Genau in diesem Moment gedacht. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren.
Ja, ja.
Naja.
Da schicken wir unsere Gattin auch irgendwo hin.
Nee, so ein bisschen über Bande nämlich, weil meine Frau, ich liebe ja Skifahren und ich komme ja so selten. Ich liebe überhaupt Schnee. Ich würde gern in Schnee. Ich bin sehr neidisch, dass ihr in Schnee fahrt. Mhm. Und meine Frau mag ja nicht Skifahren und Skiurlaub und ja, das ist sie alles total zuwider. Und die sagt ja immer, ja, geh doch mit dem Stefan Skifahren. Und da sage ich, du, der Stefan, ich bin froh, wenn er im Triathlon teilnehmen kann. Das ist, den werde ich
dieses Jahr nicht zum Skifahren. Aber nächstes Jahr können wir das doch mal.
Sollten wir das unbedingt angehen.
Da also ist ja bei uns die große ja auch in der Schule. Das heißt, wir können nur noch die Hessenwoche fahren und dann im Februar nochmal so eine kleine 4-Tage-Woche oder so in Skifahren. Das sollten wir schon.
Ich kann jederzeit.
Ja.
Und darüber habe ich dann gesagt, so, ja, Moment mal, aber wir haben ja einen gemeinsamen Urlaub, den wir noch fertig planen müssen. Also,
ja,
das ist wirklich, ja. Dieses Jahr Hörertreffen ganz woanders.
Mit genau 0 Hörern nehme ich an.
Genau, aber da kommen dann genauso viele Hörer wie in München, als ich in München das Hörertreffen ausgerufen habe.
Naja, kann ich alles haben. Wir müssen mal wieder so eine Live-Sendung, dann kommen vielleicht auch mehr Leute.
Vielleicht.
So, bevor wir uns jetzt endgültig verquatschen in unser Privatleben, der Bob hat noch ein Thema, glaube ich. Es geht um Strom. Oder Christoph, hast du hier Strom auf die Liste
geschrieben? Ich habe hier nicht Strom geschrieben.
Das war ich, ja. Ich habe mir jetzt mal so einen dynamischen Stromtarif geklickt. Habt ihr sowas?
Nee. Okay. Braucht man somit das?
Das weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich habe einfach gedacht, mein Stromanbieter ist hier der örtliche Stromanbieter in Frankfurt, den man so hat, wenn man sich nicht drum kümmert, was wenn man für einen Stromanbieter haben will, dann hat man halt Mainova.
Nee, und ich habe schon Naturstrom, also ich, irgendwie kümmere tue ich mich schon, aber
ja,
halt
nee,
nicht.
Mainova hatte auch ein Naturstromangebot, ja, haben wir, betreiben ja hier auch Wasserkraftwerke im Main und so, also ist jetzt, die sind ja nicht ganz unbelegt, was das angeht, und hatten so ein Naturstromangebot. Irgendwann später haben sie
Firma Naturstrom. Also,
ach so, Entschuldigung.
Ist ja, ist ja, okay, eine Firma. Mhm.
Genau, nee, also ich hatte schon auch 100% Ökostrom geklickt bei Mainova. Aber die Preise waren halt garstig. Also das ist dann irgendwann so mit dieser Ukraine-Invasion, sind ja sowieso dann alle hochgeschossen. Und dann vernahm man so, dass jetzt der Markt quasi wieder so 2023, 2024 wieder sich erholt und das wieder runtergeht und wieder günstigere Preise zur Verfügung stehen, nur halt bei der Mainova nicht, also mindestens nicht in dem Tarif, wo ich war, wurde halt irgendwie, kam dann so ganz großzügig, ja, wir stufen sie jetzt von 44 Cent wieder auf 40, irgendwas oder so runter, wo ich dachte so, kann man nicht gerade irgendwie Sachen für 28 abschließen, warum bin ich noch bei 40, was ist hier los? Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir das jetzt radikal anders, suche ich mir jetzt nicht irgendeinen anderen Tarif, wo ich irgendwie 34 Cent oder so zahle, und irgendeine arbiträre Grundgebühr, die sich nicht erschließt, warum die so hoch sein soll, sondern dann machen wir jetzt hier Tibber. Ja? Also es gibt ja so verschiedene Angebote, wo du so Börsenstrompreis gekoppelte dynamische Stromtarife hast, wo also im Wesentlichen, wenn du die Voraussetzungen bei dir schaffst, sprich du musst irgendwie deinen Zählerstand zeitnah übermitteln, dann kriegst du ein Stromtarif, wo im Grunde jede Stunde es einen anderen Preis kostet. Mit allen Vor- und allen Nachteilen, ja, die das mit sich bringen kann.
Das ist auch Ökostrom.
Das ist auch Ökostrom, 100% Ökostrom, genau. Und ja, und da bin ich jetzt zu Tibber gewechselt. Ich meine, viele.
Warum, was für Nachteile kann das bringen? Weil du sagst, mit allen Vor- und Nachteilen.
Naja, die handeln halt an der Strombörse den Preis aus. Das kann halt in beide Richtungen gehen, ne? Der Strompreis kann sehr niedrig sein, dann sparst du. Der Strompreis kann sogar negativ werden. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, und darauf sollte man jetzt nicht seine Entscheidung basieren, dass das theoretisch möglich ist, weil das faktisch nie vorkommt. Aber es ist schon mal vorgekommen, dass der Strompreis so negativ wird, dass selbst mit Steuern und Abgaben du am Ende was rauskriegst dafür, dass du Strom verbrauchst.
Was ist das für ein Schwachsinn?
Bitte?
Was ist das für ein Schwachsinn?
Nee, das ist kein Schwachsinn. Das ist einfach
so nudging-mäßig ist es doch totaler Bullshit. Also,
nein, es geht da einfach darum, dass da wird der Strompreis wird festgelegt durch Vorhersagen, wie viel Angebot da sein wird, sprich wie viel Wind weht in Deutschland, wie viel Sonne scheint in Deutschland und was ist das für ein Wochentag, wie viel Nachfrage wird erwartet. Ja, wenn es draußen 21 Grad hat, dann heizen die Leute nicht und sie kühlen auch nicht. Und wenn das dann auch noch ein Samstag ist oder ein Sonntag, wo die Leute nicht in ihren Stahlfabriken arbeiten, und auch sonst nicht irgendwie an ihren Computern in ihren Büros sitzen, wo sie irgendwie dauerhaft Maschinen betreiben in irgendeiner Art und Weise und die Sägewerke nicht laufen und so weiter. Also alles diese, da kannst du halt so Verbrauchsprognosen machen, was Deutschland so an Strom benötigen wird. Und du kannst Erzeugungsprognosen machen anhand von Wetterberichten und Sonneneinstrahlungsvoraussagen und so weiter. Und ja, da können sich halt Situationen ergeben, wo so ein massiver Stromüberschuss im Netz ist, dass die Stromanbieter froh sind, wenn sie den Strom irgendwohin loswerden, weil wenn er nicht abgenommen wird, dann müssen die richtige Klimmzüge machen, um das Netz stabil zu halten, weil sie diese 50 Hertz stabil halten müssen und zu viel Strom würde das in die eine Richtung derangieren, genauso wie zu wenig Strom das in die andere Richtung derangieren würde und dann bezahlen sie dich im Zweifel dafür, dass du Strom abnimmst, weil das ihrem Netz dienlich ist in dem Fall. Okay. Oder kann es halt sein, dass es mal für eine Stunde oder für zwei irgendwo negative Strompreise gibt. Du hast dann immer noch als Endkunde hast du immer noch Netzentgelte und Netzabgaben und so weiter. Dann hast du nicht viel davon, wenn es jetzt nur irgendwie 2 Cent negativ wird, zahlst du trotzdem noch 15 Cent wegen der ganzen Abgaben. Aber wenn es halt 17 Cent negativ wird, dann kriegst du was raus. Und dann kannst du theoretisch Geld verdienen, wenn du dann dein Elektroauto auflädst oder wenn du halt irgendeinen Großverbraucher hast. Ein Elektroauto wäre so der krasse Großverbraucher, den ich jetzt leider nicht an meinem Stromkreis dran habe, weil ich keine eigene Ladesäule habe, also der fällt bei mir raus, aber ich könnte dann zum Beispiel, was weiß ich, mit meiner Waschmaschine, meinem Trockner, meiner Spülmaschine und meinem Herd, könnte ich 6 Cent verdienen oder so, ist völlig theoretischer Quatsch, aber die Idee dabei bei dem dynamischen Strompreis ist halt schon, ich verlagere meinen Stromverbrauch irgendwie so ein bisschen in die Off-Peak-Hours, ja, und die Peak-Hours sind in Deutschland in der Regel morgens von 8 bis 10 und abends von 18 bis 20 Uhr. Also das sind die Peak Hours, so wo der Strom am teuersten ist. Dazwischen, so tagsüber, ist er in der Regel günstig. Jetzt sprechen wir heute gerade an einem Tag, der, was das angeht, ganz düster war. Heute war Dunkelflaute, so nennt sich das, wenn es ganz böse ist für die Leute mit den dynamischen Stromtarifen. Heute war der Strompreis...
Kein Wind, keine Sonne.
Kein Wind, keine Sonne, genau. Hm. Heute war der Strompreis morgens um 6 schon bei 39 Cent, dann ab 7 bei 46 Cent, dann waren wir ab 8 bei 59,7 Cent und den ganzen Tag...
Das ist schon ganz schön teuer, gell?
Das ist furchtbar. Den ganzen Tag über so bei 57 bis 60 Cent und heute Abend dann bei 68
Cent. 63 Cent war es heute.
Ja.
Gegen 17 Uhr. Boah, krass.
Und jetzt, während wir hier sprechen, sind wir bei 38 Cent wieder runter. Das ist natürlich furchtbar, aber das ist tatsächlich jetzt in dem einen Monat, die ich das jetzt habe, oder einen halben, jetzt haben wir den 15. August, Januar, wo bin ich denn, Kopf? 15. Januar, ich habe das seit 1.1., also jetzt gerade mal einen halben Monat. Da war das jetzt der schlimmste Tag, glaube ich, der bisher dabei war. Im November waren wohl ein paar ganz furchtbare Tage, da hatte ich das noch nicht. Aber natürlich nimmt man auch an, dass das im Frühjahr, wenn die Sonne richtig scheint, wenn die Solarertragsmonate kommen, April, Mai, Juni, dass dann das auch in die andere Richtung ausschlägt, ne? Und dass man das im Jahresmittel, dass sich das dann egalisiert. Und klar, ich habe dann heute bei den Strompreisen, wenn man so drauf schaut, habe ich dann halt zu meiner Frau gesagt, so, wenn es nicht unbedingt sein muss, waschen wir heute mal keine Wäsche. Und die Spülmaschine.
Das mache ich ja auch. Also, genau. Wenn du eine PV-Anlage hast, dann hast du ja diese Denkweise auch im Kopf.
Genau.
So,
genau.
Also ich habe jedenfalls so.
Die Idee.
Ja.
Ich werde das noch ein bisschen weiter treiben, dazu kommen wir vielleicht in zukünftigen Sendungen, das will ich jetzt gar nicht hier alles heute ausführen. Ich habe nur jetzt erstmal sozusagen diesen Tarif abgeschlossen und habe dann einen Lesekopf, den sogenannten Tibberpuls, das ist so ein kleines Ding, was du auf deinen Stromzähler, so ein moderner, heutiger digitaler Stromzähler hat so eine kleine Infrarotschnittstelle, da blinkt eine kleine Diode. Und die blinkt in irgendeinem wilden Takt, der irgendwie mit deinem Stromverbrauch korreliert. Also was weiß ich, vermutlich blinkt sie schneller, wenn du mehr verbrauchst und langsamer, wenn du weniger verbrauchst. Und da kann man so einen Lesekopf drauf magnetisieren. Also die sitzt da in so einem kleinen Metallring drin und da klebst du halt so einen Lesekopf magnetisch dran, der dann dieses Blinken anschaut und dazu sozusagen live mitkriegt, was jetzt gerade in diesem Augenblick verbraucht wird und wie der Zählerstand ist. Und da gibt's von Tibber dann so ein Gerät, das kannst du dir da kommen lassen und das knupperst du da drauf und das überträgt dann dein Stromverbrauch und deinen Zählerstand live an Tibber ins Internet und also zu dem Anbieter halt. Und dadurch ist es möglich, dass die dann halt wissen, wie viel Strom verbrauchst du nicht nur im Monat oder im Jahr, wie das so üblicherweise bei den Stromabrechnungen läuft, dass da mal irgendwann einmal im Jahr der Ableser kommt, sondern eben live. Und dann können die das genauso einteilen und können halt genau sehen, okay, heute hat er zwischen 17 und 19 Uhr, wo der Strompreis so furchtbar war, hat er halt nur wenig verbraucht, weil er eben da die Spülmaschine nicht angemacht hat und die Waschmaschine auch ausgelassen hat. Und als es nachts günstig war, hat die Spülmaschine vorprogrammiert und hat sie nachts betrieben und dann.
Aber du musst dann ja immer möglichst auf dem Schirm haben, wann es gerade teuer ist und wann es gerade billig ist.
Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich gerade noch daran so ein bisschen tüftel, wie ich das jetzt...
Wie du das automatisiert kriegst?
Wie ich das in meine Frau reinkriege. Ach so. Also ich so nörde mich da jetzt ja gerade rein, ne? Und ich habe dann irgendwie dieses Widget auf mein Handy, auf dem Homescreen gemacht, sodass es so, wenn ich das Handy anmache, springt mich quasi dieser Graph, wie das heute so ist, an und zeigt mir das an, ja, wann das günstig ist. Und eine App hatte ich neulich hier schon mal, glaube ich, empfohlen, Peak Hours, die du kannst da aufmachen und kannst sagen... Ich brauche 4 Stunden lang Strom. Das soll vor morgen früh fertig sein, weil ich ziemlich genau weiß, dass das Öko-Spülprogramm meiner Spülmaschine dauert 3:50 oder sowas, also 4 Stunden roundabout. Und es soll vor morgen früh fertig sein. Sag mir, wie lange das noch hin ist. Ja, so eine App habe ich, die sagt dann eben, solltest du starten in 4:10 und dann so, okay, 4 Stunden Vorprogrammierung an der Spülmaschine und go. Und dann weiß ich, das liegt schon mal in der idealen Zeit. Das ist also, wenn du die richtigen Apps und die richtigen Widgets auf dem Homescreen hast, ist das relativ easy. Und die habe ich jetzt dann bei meiner Frau auch auf den Homescreen gemacht. Ich überlege aber durchaus noch, ob ich da noch weitere Sachen irgendwie ins Smart Home integrieren kann. Irgendwie einen Knopf an die Waschmaschine, wo man draufdrückt. Und in dem Augenblick, wo man draufdrückt, erzählt einem der HomePod, jetzt bitte nicht oder jetzt nur, wenn es sein muss,
ja,
oder
gut, gut, was,
idealerweise
was
in 2 Stunden ganz, oder so.
So was ganz Niederschwelliges, dass du einfach eine Ampel irgendwo hinhängst, wo einfach rot, gelb, grün angezeigt wird und wenn es rot ist, dann soll man halt gerade nicht waschen.
Ja, gut, aber dann weißt du ja nicht, wenn du jetzt doch waschen willst oder wenn du dich mit dem Thema befasst, wie schlimm ist denn Rot? Also ist Rot so richtig schlimm oder?
Ja, das kannst du ja immer noch nachgucken, aber du musst es halt niederschwellig für, also für deine Frau im Endeffekt machen.
Ja.
Also meine Frau würde nie
eher an
dann
so eine,
irgendeine
an so eine
App
Sache
gehen und gucken und wie jetzt der Preis ist. Aber wenn es dann rot ist, dann würde sie sich vielleicht dran halten.
Ja gut, aber wenn sie jetzt dann da steht und es ist rot, was ist dann die Handlungsanweisung? Wieder weggehen und das Thema Wäsche vergessen ist ja scheiße. Ja. Es könnte ja sein, dass es heißt, schmeiß die Wäsche halt rein und programmier das Ding vor, dass es in 45 Minuten anfängt, weil die nächste Stunde ist schon so günstig, dass man wieder gelb oder grün sagen könnte.
Du hast doch dieses LED-Panel, wenn du sowas ähnliches nimmst und da einfach, keine Ahnung,
die nicht
unten
nicht ein paar Stunden angezeigt kriegt.
Genau, die X-Achse, oder du nimmst einfach einen LED-Streifen, die X-Achse ist ja gar kein X-Achse dann, aber der erste ist diese Stunde, der nächste ist nächste Stunde, der ist in 3, in 4, in 5, dann hast du die nächsten 12 Stunden abgedeckt. Das müsste doch reichen, oder?
Und dann mit einem Farbcode.
Ah, rot, gelb, grün, fertig.
Ja, genau. Mhm. Also solche Ideen suche ich gerade.
Es muss halt möglichst niederschwellig sein, gell?
Genau, es muss also möglichst niederschwellig sein. Deshalb dachte
ich, deine Frau ist nicht ganz so fortschrittsfeindlich wie meine, aber also es muss halt so, es darf nicht erfordern, dass man noch irgendwo irgendeine App aufmacht, irgendwo reinguckt.
Ich wollte nicht das Wort fallen. Ich habe beim Abendessen zu mir gesagt, erzähl mir jetzt nicht schon wieder was über Strompreise.
Ja, genau. Es muss am Ende, muss es halt wirklich, es dürfen 3 verschiedenfarbige Lichter sein und viel mehr.
Ja, aber hier so mit ESP Home oder WLED oder irgend sowas, kriegst du das auf jeden Fall hin mit Home Assistant.
Ja, meine erste Idee war jetzt irgendwie Sprachsynthese, dass du irgendwie auf den Knopf drückst an der Waschmaschine, weißt du, so ein Zigbee-Knopf.
Aha. Und dann sagt er drauf, jetzt quatscht mich auch noch Zigbee mit Strompreisen voll.
Ja, nein, das kannst du dann so richtig nerdig machen, wenn du weißt, dass sie es ist. Dann drückst du irgendwie so einen anderen Knopf und weißt, dass das einfach, weiß ich nicht, ein 5-Minuten-Monolog wird, wo die ganzen Finessen.
Ja, nee, da würde ja keiner mehr zuhören. Das muss dann wirklich, wirklich kurzer Text sein irgendwie.
Nee, es geht ja ums Trollen.
Ach so, ja, okay.
Das ist
so ein Random Generator rein. Jeder 10. Knopfdruck kommt so ein Trolltag, der 8 Minuten dauert. Und ansonsten ist es immer total kurz.
Das kannst du doch zu, du kannst doch deine Strompreise.
How to get divorced.
Wenn du die Strompreise und die Anleitung zu ChatGPT schickst.
Ja.
Und dem eine Ansage machst, er soll das ein bisschen zynisch oder maulig oder sonst irgendwas formulieren, das wieder zurück und das dann durch die Sprachsynthese schickst, weil dann ist es auch nicht immer das Gleiche. Jetzt nicht waschen. Wasche in 2 Stunden. Aber wenn ChatGPT da irgendwie so einen Scherz macht, so schon wieder Wäsche, wir haben doch erst gestern gewaschen, heute jetzt noch nicht, warte noch 3 Stunden, es kostet noch 50 Cent oder so.
Die Einstellung bei dem Gnom irgendwie.
Ja, genau.
So auf, ja, nur leicht nervig oder alles.
Das ist ja noch super. Neu.
Ja, genau. Oh.
Ja, das, also genau, da muss man halt irgendwie noch gucken, wie man das jetzt macht. Im Endeffekt denke ich, dass das sich wahrscheinlich am Ende mit irgendeinem Status-Display oder sowas, irgendein schickes, soll ja demnächst auch dieser HomePod mit Bildschirm, wird ja gerumort von Apple. Vielleicht ist der dann am Ende mit einem Widget, der dann irgendwie im Wohnzimmer rumsteht oder so, wo man mit einem Blick drauf werfen irgendwie sehen kann, ach guck mal, in einer Stunde ist wieder billiger. Und wenn man das jetzt so beobachtet ich beobachte das jetzt seit 15 Tagen, aber so etwa einen Monat vorher oder so habe ich schon ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema reinzunörden. Also ich gucke da jetzt ungefähr seit 1,5 Monaten so ein bisschen auf die Strompreise drauf. Dann siehst du schon, wenn jetzt nicht besondere Wetterlagen sind, dann ist halt immer morgens dieser Peak und abends dieser Peak. Und dass mal die Strompreise nachts richtig scheiße sind, ist eigentlich selten. Und dass sie tagsüber mittags, also zwischen den beiden Peaks quasi, dass sie da mal richtig scheiße sind, ist auch selten. War heute so, ist aber eigentlich eine Ausnahme. Und insofern hast du meistens schon so dieses, ja, dann schalt halt nicht morgens um 8 die scheiß Spülmaschine und die Waschmaschine an und mach nicht abends, während du kochst, während du das Abendessen kochst, ich meine, kochen, das muss halt sein, das macht man halt da, warum man es machen muss. Da würde ich jetzt auch nicht mein Verhalten nennenswert dran ausrichten wollen, weil Komfort soll ja nicht irgendwie in größeren Mengen verloren gehen. Aber so Sachen wie eben Waschmaschinen, Trockner und Spülmaschinen, die so die Großverbraucher sind, die so pro durchlaufende Kilowattstunde fressen, wenn man da halt dafür sorgen kann, dass sie nicht 50 Cent kostet, sondern 24 Cent, dann hat man was gewonnen. Ja. Und wenn du das ein ganzes Jahr lang machst, dann gewinnst du den einen oder anderen Euro.
Ja, oder ja. Heizung, also die unsere Wärmepumpe. Da achte ich ja schon sehr drauf, wann die läuft.
Ja, genau. Und ja, da habe ich auch schon, also ich habe dann so natürlich so ein bisschen recherchiert, wie kann man so Sachen automatisieren, Verbraucher automatisieren und so weiter. Klar, diese Verbraucher, die ich jetzt angesprochen habe, da bedarf es immer noch irgendwie Knöpfchen drücken. Insofern, da ist nicht so viel zu automatisieren. Wer muss da Wäsche reinmachen und muss Waschmittel reinmachen, muss eine Tür zumachen, muss Knöpfchen drücken und so. Und dann, klar, kann man dann irgendwie Vorprogrammierung machen. Aber sowas wie eine Wärmepumpe, da habe ich tatsächlich Videos gesehen, wo Leute sind, die eine Wärmepumpe haben, die einen Warmwasserboiler heizt und dieser Warmwasserboiler dann seinerseits das warme Wasser durch die Fußbodenheizung zum Beispiel zirkulieren kann, wo man halt sehr wohl sagen kann, okay, ich muss dieser Wärmepumpe am Tag vielleicht 6 oder 8 Stunden zur Verfügung stellen, wo sie dieses Reservoir aufwärmen darf. Aber welche 8 Stunden das sind, das kann ich relativ frei steuern, weil dieses Warmwasserreservoir halt gut isoliert ist und im Zweifel ist dem das egal, wann das aufgewärmt wird. Ja, und da kannst du sehr sophisticated Programmings machen, die du dann an den Strompreis koppeln kannst.
Genau, hängt natürlich immer noch, also sowas mache ich ja auch, sowohl fürs Autoladen als auch für die Wärmepumpe, sowohl für die Heizwärme als auch.
Da war er still.
Habe ich jetzt auch gedacht. Mit einem Satz? Ja, da ist er wieder.
Okay. Man ist dem natürlich dann ein bisschen ausgeliefert, wie dann wirklich der Preis ist oder bei mir eben, wie wirklich die Sonneneinstrahlung ist. Das heißt, es kann dann trotzdem mal eine Dunkelflaute oder irgend sowas sein, weil also bei mir programmiert ist das dann halt nach Zeit programmiert, gell? Also
wenn du erwartest, dass die Sonne scheint und mein Gott, dann
Sonne halt. Ich habe dem Ding eben gesagt, es soll morgens die Heizung anlaufen, aber eben nicht um 6, sondern halt erst, wenn es halt hell ist, das sage ich halt im Winter, soll es halt erst um 9 anlaufen und im Sommer eben ja um 7 oder so. Und die Heizung, also die Warmwasser, das ist, wie du sagst, Bob, das muss halt einmal am Tag irgendwie aufgewärmt werden, weil es verliert nicht so viel Wärme. Und das mache ich halt mittags, wenn ich weiß, da ist am wahrscheinlichsten, dass da Sonneneinstrahlung ist. Und aber die Heizung hat ihren Dienst auch schon getan. Also es muss gerade nicht geheizt werden. Und da ist dann eben das Warmwasser dran. Und dann nachmittags kommt irgendwann meine Frau von der Arbeit und dann ist halt das Auto dran. So dass eben die großen Verbraucher irgendwie auf den Tag verteilt sind. Aber wenn natürlich da die Sonne nicht scheint, dann ist Pech. Also
ist doch egal. Ja, klar.
Von einer intelligenten oder wirklich intelligenten Stromsteuerung, Stromverbrauchssteuerung ist das schon noch entfernt. Aber es ist halt so eine Zeiteinteilungsgeschichte. Und das ist automatisiert. Das ist natürlich ein großer Vorteil, ne? Dass du dir keine Gedanken mehr machen musst, sondern du weißt, so gemittelt verbrauchen die großen Verbraucher halt, wenn die Sonne scheint. Ne? Das ist schon.
Ja, ich bin da noch am Basteln, was das, wie gesagt, werde ich irgendwann in den nächsten Sendungen, wenn ich das fertig habe, mal berichten, wo auch
wo also, du seiner Gattin nicht mehr davon erzählen kannst, jetzt kriegen wir es erzählt. Genau.
Nicht nur ihr, alle.
Alle,
ja. Ja, Strompreise stehen tatsächlich übrigens immer ungefähr mittags für den nächsten Tag fest, also so Pi mal Daumen 13 Uhr. Tauchen in der App von Tibber, und das liegt daran, wann die an der Strompreisbörse festgelegt werden, tauchen die Preise für den Folgetag auf. Also es wird sozusagen an Prognosen, wird das ausgehandelt, und wenn die Prognose dann nicht eintritt, ja dann, keine Ahnung, dann die Preise sind dann trotzdem so, wie sie ausgehandelt wurden. Wer die Verluste dann frisst, weiß ich ehrlich gesagt nicht, da so tief habe ich nicht reingeguckt, aber um 13 Uhr siehst du, wie die Strompreise für den nächsten Tag werden, bis dann zum nächsten Tag 0 Uhr quasi kannst du gucken. Und dann in der ersten Hälfte des Folgetages, so von 0 bis 13 Uhr, hast du so ein bisschen Blindflug, wie es nach 0 Uhr weitergehen wird. Da hast du noch keine Prognose für den nächsten Tag. Und um 13 Uhr, manchmal auch ein bisschen später, aber meistens so Pi mal Daumen um 13 Uhr kommt sie dann. Und dann siehst du halt was.
Also erfahrungsgemäß nerdet man sich da am Anfang ziemlich rein und irgendwann will man es dann aber auch nicht mehr wissen, denn man will, dass die Dinger automatisch laufen. Also
Ja, jetzt habe ich ja zufällig einen Programmierer an der Hand. Und von daher, ja, Automatisierung wird passieren. Die Frage klar ist wie, aber ja. Genau, nee, das ja, genau, wollte ich nochmal berichten.
Dann guckst du halt irgendwie einfach nicht mehr auf die Preise, weil du weißt, der Computer müsste eigentlich das Günstigste machen und weiß ich nicht, im Zweifelsfall lässt du dir dann noch Fehler ausgeben.
Genau, nee, und das Schöne ist, man hatte ja bisher einen Strompreis, der war ja im Grunde so fix, ja, du hast irgendwie so deinen Abschlag, den du jeden Monat zahlst und dann hast du am Ende des Jahres so eine Abrechnung und bei uns war die meistens eine Erstattung. Eine moderate Erstattung, aber eine Erstattung. Ja. Wir hatten die monatlichen Abschlag so eingestellt, dass wir nicht in die Gefahr liefen, irgendwie am Ende des Jahres 600 Euro nachzahlen zu müssen, weil wir da einfach keine Lust drauf hätten, sondern irgendwie so, dass wir dann irgendwie 127,40 Euro zurückbekommen oder so. Ja. Und dann ist halt mal der nächste Monat ein bisschen billiger und dann geht's wieder normal weiter. So war unser Abschlag justiert und von daher hatte man aber auch immer so, war man so entkoppelt davon, wie viel Strom verbrauche ich eigentlich so und irgendwie war es dann doch immer eine Überraschung am Ende und dann zum Glück meistens eine positive, wo man dann dachte so, okay, ah, wir haben was zurückbekommen, gut, dann haben wir nicht über die Stränge geschlagen, war in Ordnung, ja, so, aber dann kaufst du dir einen 3D-Drucker und kaufst dir einen NAS-Server, der hier oben auf dem Schrank brummt und so und dann weißt du auch nicht so richtig, was macht das jetzt mit meinem Stromverbrauch, weiß ich nicht so richtig, mal sehen, ja, lass mal ein Jahr warten und auf die böse Überraschung hoffen oder nicht, also die böse Überraschung befürchten.
Wie viel verbraucht denn ein 3D-Drucker? Braucht der viel, oder?
Nicht so viel wie ein Trockner. So, habe ich jetzt gesehen, man sieht ihn auf den Graphen, aber ich habe jetzt noch keine Kilowattstunden oder sowas gemessen, müsste ich mal dranhängen, aber ich hab das jetzt in meinem Smart Home System zum Mitloggen natürlich reingehängt, den aktuellen Stromverbrauch und plotte den aktuell. Man sieht sowas wie einen Kühlschrank, der macht so ein lustiges Muster, wo du immer siehst, dass er angeht und dann geht er wieder aus und dann geht er wieder an und dann geht er wieder aus. Das ist immer so Blöcke quasi, so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Immer mit so gewissen Breiten. Ist ungefähr genauso lange aus, wie er an ist und dann geht er wieder aus und dann geht er wieder an. Immer ungefähr die gleichen Zeitabstände. Also den siehst du sehr deutlich auf dem Graph. Was du extrem deutlich siehst, ist ein Induktionsherd. Der ist einfach so, der eskaliert halt komplett diesen Graphen, ja, weil du, wenn du den auf Boost schaltest und mehrere Platten an hast, dann geht er so 5, 6 kW oder sowas durch die Leitung, was halt eine einzelne Phase, ein einzelnes Gerät an einer einzelnen Steckdose ja sonst gar nicht hinkriegt. Aber der ist halt dreiphasig angeschlossen, der kann da halt vollkommen durchdrehen. Und das macht er dann halt auch. Ein Trockner siehst du, eine Waschmaschine siehst du, eine Spülmaschine siehst du, nur kurz, eine Kaffeemaschine sind auch nur so Spikes.
Außer du hast einen Siebträger.
Außer du hast so ein Monster, wie der Stefan hat, genau. Das also ein Vollautomat. Ein
Vollautomat. Ja, auch nur für 20 Sekunden oder so, oder?
Nee, die wird warm gehalten beim Stefan.
Die heizt ja auf. Die heizt ja 20 Minuten erstmal auf.
Ach Gott, okay.
Ja, ja. Das ist nicht so.
Hä, aber da ist doch eine begrenzte Menge an Wasser drin. Das kann man doch Metall berechnen, wie viel.
Es geht um das Metall.
Ach so.
Nicht um das Wasser.
Diese ganze Maschine muss warm sein.
Krass.
Ja. Und das kühlt natürlich die ganze Zeit nach außen aus, ne? Der Träger vorne, diese ganze Brühgruppe, die strahlt ja Wärme ab. Also das muss ja ständig nachgeheizt werden.
Und ist den ganzen Tag warm, das Ding, oder was?
Nee. Wir machen die morgens automatisiert an, damit, wenn wir aufstehen, wir Kaffee machen können und dann machen wir, weiß ich nicht, 8 Kaffee, dann geht's wieder aus.
Was? 8 Kaffee?
Wir machen um 8 Kaffee.
Ach so. Wir machen um 8 Kaffee. Hast du schon richtig verstanden.
Und dann machen wir sie mittags noch einmal an für, weiß nicht, also 20 Minuten aufwärmen plus halt, wenn man es dann mitkriegt und reagiert und hochgeht und sich Kaffee macht, also weiß ich nicht, eine halbe Stunde, vielleicht läuft es auch mal eine Stunde. Ja, so.
Ich muss auch mal wieder Kaffee trinken.
Wo
hast du da mal Kilowattstunden erfasst irgendwie? Hast du das mal mitgelockt mit so einer Steckdose?
Ja, ja.
Und was für Werte hat man da so?
Warte, ich hab's jetzt.
Man will es nicht wissen.
Ja, genau. Ich hab's einfach.
Stefan will es nicht sagen.
Nee.
Auf jeden Fall mehr als die
hier heute Morgen von 8 bis, nee, von 5 bis 8, 2 Kilowatt, 0,2 Kilowattstunden, 0,17 Kaffee und 0,3, so.
Okay.
Und dann mittags nochmal 0,24 und da habe ich die Waschmaschine laufen lassen und die hat halt 0,9 Kilowattstunden gemacht.
Ja. Ja,
das ist halt einfach, ja. Also kann ich lange Kaffee kochen, bis einmal die Waschmaschine irgendwie.
Ja, genau.
Aber ich habe heute Nacht im Wohnzimmer die
Lampe brennen. Und Trockner ist auch ungefähr ein Kilowatt. Also das ist schon heftig, was da so durchgeht. Und eine Kilowattstunde meine ich.
Eine Kilowattstunde.
So für den Durchlauf. Genau, nee, aber was ich, den Gedanken noch zu Ende mit der Stromrechnung. Bei Tibber kriegst du eine monatliche Stromrechnung und die ist halt jedes Mal anders. Und du hast natürlich diese App, wo du die ganze Zeit schon vorab sozusagen so ein Sneak Peek auf deine Stromrechnung, wie sie denn sein wird, kriegen kannst. Und du hast deinen Zähler in der App im Blick und ja, du hast einfach irgendwie so ein Live-Zugang zu der Menge an Strom, die du so durch den Schornstein jagst. Und ich glaube, das an sich
ist unabhängig halt so eine Nerd-Sache, gell?
Ist halt von diesem
Nerd-kompatibel.
Ja, Nerd-kompatibel, ja, Daten, ne? Daten sind immer, mit Daten kann man immer irgendwas machen. Und ja, jetzt habe ich heute zum Beispiel diesen hässlich fiesen Strompreis und dann gucke ich da so drauf und sehe so, ja, meine Frau hat halt heute Morgen noch einen Trockner angemacht, weil sie in der Nacht noch eine Wäsche gewaschen hat und der ist halt heute Morgen in diese Teuerphase reingefallen, so das war nicht so wahnsinnig schlau. Oh Gott. Aber ja, okay, dann ist es halt eine Kilowattstunde für 60 Cent gekauft statt für 40. Das heißt, wir haben 20 Cent verschwendet, so. Ja, muss man sich jetzt auch nicht verrückt machen, muss man jetzt irgendwie keine Ehekrise drüber auslösen, ist halt 20 Cent, meine Güte. Aber so, okay, sind 20 Cent, die nicht hätten sein müssen. Ja, wie dramatisch möchte ich das jetzt bewerten?
Gar nicht.
Und das, genau, gar nicht. Und deshalb, auch Dunkelflaute ist jetzt in dem Sinne keine Katastrophe, wo man jetzt irgendwie die Krise kriegen muss oder so. Ja, du verbrauchst den Tag über.
Erst über eine ordentliche Automatisierung interessant.
Richtig, ganz genau. Und du merkst vielleicht dann irgendwie, bemerkst du vielleicht Verbraucher. Also ich könnte jetzt sicherlich irgendwie aus diesem Datensatz mal raus extrahieren, wie mein möglicherweise 20 Jahre alter Kühlschrank, ob der jetzt ein ernstes Problem darstellt oder ob er damals schon so ein fortschrittliches Modell war, dass der Anschaffungspreis eines neuen Kühlschranks vielleicht doch recht lange brauchen würde, um sich zu amortisieren oder eben auch nicht, dass vielleicht das Ergebnis sein könnte, nein, um Gottes Willen, kauft ihr sofort einen neuen Kühlschrank, ist ganz dringend notwendig. Und klar, irgendwie denke ich jetzt halt dann bei so einem 3D-Druck, heute habe ich nicht gedruckt, gestern schon. So, ja, ist dann schon so eine Entscheidung, wo man dann sagt, nee, du, so wichtig ist das jetzt gerade nicht. Das kann ich auch morgen noch drucken.
Ach, ich habe ja einen Abluft-Trockner, wo ich auch immer dachte.
Pumpe oder nicht?
Nee, so mit richtig Luft nach draußen.
Also ja, das schon, aber hat er. Okay.
Nee, so ganz altmodisches Scheißding. Also so halt übernommen von meiner Schwiegermutter, gell? Und sie hat meinen Kondenstrockner dafür bekommen, den ich in der Wohnung in Aschaffenburg hatte. Und wo ich auch immer dachte, so, okay, den muss ich auf jeden Fall mal ersetzen, weil das ist eine Katastrophe vom Verbrauch her. Und dann habe ich es irgendwann mal wirklich mir angeschaut, was die wirklich im Vergleich verbrauchen. Und es lohnt halt nicht. Also es lohnt halt nicht, ein neues Gerät zu kaufen. Es ist finanziell auf jeden Fall sinnvoller, das Ding weiter zu betreiben. Und zwar by far.
Okay.
Hätte ich nie gedacht.
Der große Unterschied ist halt, wie die Wärme erzeugt wird. Also nicht jetzt so sehr, wo die Feuchtigkeit hinkommt, ob die jetzt rausgeblasen wird oder in den Kasten kommt, sondern eher die Frage, wird die Hitze mit einer Wärmepumpe erzeugt oder halt mit einem Heizelement?
Ich denke, mit einem Heizelement. Aber muss
man nachgucken. Das müsste sich schon relativ schnell rechnen. Also eine Wärmepumpe ist halt Größenordnung Faktor 5 effizienter oder sowas oder vielleicht sogar noch höher.
Okay, muss ich mir mal angucken. Also, aber insgesamt kostet es dann halt doch zu wenig, die einzelne Trocknung, ne? Und so ein Gerät kostet zu viel. Also es ist halt, da musst du schon extrem lange trocknen, bis du da bei so einem Gerät bist, ne?
Ja, aber du hast zwei Kinder, also ich nehme an, der läuft schon öfter. Also das weiß ich, oder vielleicht hängt ihr auch ganz viel Wäsche auf. Wir sind da zu faul für und haben auch nicht genug Platz dafür.
Ne, wir hängen immer bei euch vielleicht anders auf. Die Kinderwäsche wird getrocknet und die Erwachsenenwäsche wird ja auch getrocknet, wird aufgehängt, weil ich da mal Angst habe, dass sie einläuft und ja.
Nein.
Obwohl, die läuft nicht ein. Krass. Dann hätte ich eine Ausrede, warum alle Wäsche zu klein ist.
Ja, ja.
Es liegt nur am Trockner. Ab morgen werde ich auch Kalorien, meine Wäsche
trocknen. Die Sachen enger nachts, ne? Ihr kennt das Sprichwort.
Nee, also bei uns wird nur Kinderwäsche und Handtücher werden im Trockner getrocknet und dadurch ist der Trockner auch nicht lange an immer. Ja, der ist dann an und eine halbe Stunde später ist es fertig. Also von daher, ja.
Wir hängen fast alles auf. Und ich habe jetzt im Winter festgestellt, dass unser Wohnzimmer immer so trockene Luft hat. Jetzt wird bei uns immer die Wäsche ins Wohnzimmer gehängt, damit da die Luft wieder feuchter ist. Das hilft total. Man sieht das so.
Ja, ich habe neulich auch in irgendeinem Podcast gehört, ich glaube bei Holgi und Kader war das, das Problem, dass wenn man die Wäsche drinnen aufhängt, dass es dann so feucht ist und schimmelt und so. Also bei uns genau das Gegenteil. Also wie du sagst.
Wir haben so trockene Luft irgendwie.
Eigentlich wäre es gut, alles aufzuhängen.
40%. Ja. Und dann hängst du die mal auf wird. Und dann bist du bei vielleicht 50 oder so, aber es
ist ach, im Leben nicht.
Ja. Ja, ich messe ja mit. Also.
Natürlich.
Das ist ganz wichtig. Es wird doch alles gelockt.
Ja, wir haben auch so ein, bei uns wird nichts gelockt, aber wir haben so ein analoges Gerät bei uns.
Nee, das wäre ja auch gruselig.
Genau, das wäre vollkommen gruselig. Wir haben ein analoges Gerät, das brauche ich auch jeden Tag, weil meine Frau immer sagt, oh, heute ist wieder kalt. Und dann gehe ich zu dem Thermometer, weil es Thermometer und Hygrometer ist. Und dann sage ich, ja, 22 Grad.
22 Grad?
Wenn das der Robert Habeck hört. Also ich würde nicht sagen, dass es kalt ist.
Bei uns sind es naja. 20 Wohnzimmer ungefähr.
Oh, 20 ist ja wirklich kalt.
Ja, aber
naja.
Machst dir warme Gedanken.
Also wenn es bei uns unter 21 ist, also dann kann ich was hören hier. Also.
Und ich weiß, T-Shirt rumlaufen.
Vielleicht wirkt es bei uns kälter, weil der Raum größer ist. Ich habe keine Ahnung, aber.
Ja, ich glaube, das ist echt eine Wahrnehmungssache dann. Ja, bei uns mit dem großen Fenster, wenn dann die Sonne ein bisschen draufsteht,
dann da wird es sofort warm, ja.
Fühlt sich das sofort warm an und dann ist es auch wärmer als die 20 Grad oder so. Aber wo Fenster, wir hatten heute zum ersten Mal Besuch an unserer hier Bird Buddy.
Echt?
Die erste Meise war da.
Meise, plötzlich, ich hab's mir gedacht.
Plötzlich
Hohlmeise, oder?
Ja, plötzlich habe ich eine Push-Nachricht von dem, so, oh, spam die mich jetzt voll so. Du hast Besuch. Wow, ein Vogel.
Geil.
Super cool. Das ist echt sau lustig.
Das sehr ist cool, ja. Und das Video, also. War das gut? War das gut zu erkennen oder war das
ja, nicht
irgendwie so, dass es seinen Schwanz vor die Kamera gehalten hat?
Und man ja, es ist gesehen, dann so ein bisschen quer rumgehüpft und ziemlich zügig weggeflogen, weil ich glaube, ich dann noch irgendwie um die Ecke gekommen bin, unwissend, dass der da sitzt. Ich habe nur einen Vogel wegfliegen sehen und dann 5 Minuten später oder so die Push-Nachricht bemerkt.
Das spricht sich ja jetzt rum, das ist ja gut.
Ja, ja, heute Abend war noch einer da.
Ja, geil. Ja,
cool. Ja, bei uns kommen immer Amseln und Tauben.
Die Tauben bei passen euch auch nur weibliche Amseln. Bei uns kommen nur weibliche Amseln momentan.
Das sind die Schwarzen mit dem gelben Schnabel, oder?
Nee, das sind die Männer.
Das sind die Männer? Okay, dann kommen bei uns die Männer.
Ah, bei uns kommen nur Frauen momentan. Seltsam. Ah.
Ja, das ist vielleicht ist doch klar. So ein Winter. Die einen sind beim Bob und die anderen sind bei dir, Christoph.
Ja, genau, das teilen sich auf. Die haben so Reviere, die sind einfach mal 50 Kilometer groß. Das weiß man nicht.
Kann sein,
ja. Nee, meine Frau, Physik. Geht es, genau. Physik ist Magie durch Wollen.
ich lieb's.
Es war andersrum. Magie ist Physik durch Wollen. Oder,
völlig ja, egal.
Jedenfalls, meine Frau ist heute Morgen auf die Terrasse gegangen und meinte noch so, oh, Amsel, sorry, wollte dich nicht stören, weil die Amsel in dem Augenblick gerade im Vogelhäuschen, also im Futterhäuschen saß. Und da kam sie wieder rein und meint, die hat sich gar nicht stören lassen, die sitzt immer noch drin. So, 1 Meter neben ihr aus der Balkontür, aus der Terrassentür gegangen und irgendwelche Sachen reingeholt, weil wir lagen im Moment so Äpfel und Birnen und sowas alles draußen auf der Terrasse, weil es halt schön kalt ist. Und das Viech hat sich nicht stören lassen, das saß da und hat gefressen und es war ihm völlig egal, dass da Leute neben ihm aus der Tür kommen und wieder reingehen. Und
ja, wenn die das oft genug erlebt haben, ist es denen halt auch egal. Die wissen so, ja, ja. Da sind diese großen
Vögel, Monster,
die nicht fliegen können.
Tun mir nichts.
Ja. Und was soll denn, ja. Ich habe euch gerade das Bild geschickt von der Meise, ich finde es ganz gut geworden.
Ja, das ist ganz fein. Und man kann nicht mehr in eure Terrassentüre, in euer Wohnzimmer reingucken, das hast du privacy-mäßig sehr gut umgedreht.
Korrigiert.
Ja, vielleicht stelle ich das Ding auch nochmal woanders hin. Christoph, du hast ja gesagt, dass es nicht so geil ist, wenn das so nah am Haus steht.
Ja, wahrscheinlich funktioniert es besser, wenn es ein bisschen weiter weg ist.
Ja.
Das ist echt cool. Ja, die Qualität ist schon mega.
Das ist echt gut. Also ich bin auch sehr zufrieden.
Ja. Sehr nett.
Was kostet so ein Ding? Ist schon teuer, oder?
200.
300, glaube ich. 290, oder?
Ich meine, ich habe 230 oder so bezahlt.
Ah, okay.
Aber kann auch sein, dass irgendwo ein Deal oder sonst irgendwas war. Keine Ahnung.
Ja, das könnte hier schon auch irgendwann einziehen. Also Vögel füttern ist hier auf der Terrasse auch schon so ein Thema. Von daher
ja.
Könnte irgendwann passieren.
Gut, so. Ich wollte vorhin schon viermal eine Überleitung machen, irgendwie, als der Christoph vom Trockner erzählt hat, ihm vorschlagen, dass er den rausträgt, damit er Trainingspunkte kriegt oder sonst irgendwas. Was habt ihr denn trainiert diese Woche? Also du warst im Urlaub, das gilt ja als Entschuldigung.
Ich bin heute und gestern Lastenrad zur Schule gefahren und zum Kindergarten, mehr aber auch nicht.
Oh, Rad bin ich auch gefahren die Woche, habe ich ganz vergessen.
What?
Ja, aber tatsächlich Elektrorad und ich werde nicht warm mit dem Elektrorad. Also ich habe letzten Sonntag, mussten ja die Hühner geimpft werden und da muss man ja bei uns zum Hühnerzuchtverein fahren.
Da bin ich schon mal mitgefahren, oder?
Kann sein, weiß ich nicht.
Da muss man da hinfahren, dann kriegt man irgend so ein Zeug und wird die ganze Zeit von irgendwelchen Gänsen angeschrien.
Ja, genau. Ich habe mich auch wieder von Gänsen anschreien lassen. Ich glaube, ich habe mein nächstes Huhn. Ich habe mich da in einen Huhn verliebt. Ich muss jetzt nur meine Frau überzeugen, dass ich noch einen Huhn kriege. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, weil Frost war und ich hatte keinen Bock, das Auto frei zu schaben oder zu warten, bis das Elektroauto aufgetaut. Ich war ein bisschen spät dran und so. Und hat meine Frau gesagt, fahr doch mit meinem Elektrofahrrad. Und habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und ich habe keine Geduld dafür. Das ist wirklich das Problem, weil es geht ja echt gut los, ja, wenn man so losfährt, ist ja schon Power dahinter. Ja, und dann erreichst du halt 25 das und dann regelt's halt ab.
Genau, dann musst du dieses schwere Ding, musst du alles selber treten. Genau,
dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du trittst wie ein Berserker, um dieses völlig übertrieben schwere Gerät zu bewegen und dann noch ein bisschen schneller zu werden.
Mit meinem Lastenrad, ja? Übertrieben schweres Gerät.
Oder du entspannst dich, und so entspannt bin ich nicht, und gondelst
damit, wir nicht auf einmal, genau.
Gondelst damit 25 entlang. Mhm. Das ist wirklich, da bin ich nicht geduldig genug. Also, weil das kann ich nicht ertragen, damit 25 lang zu gondeln. Vor allem eben, wenn man so angefixt wurde, ja, wenn es bis 25 so super easy ist. Also so, du hast sofort die 25 erreicht, auch bergauf, ja. Und dann geht nichts mehr. Also, das ist nicht meins, muss ich sagen. Aber
ist eine Gewöhnungssache. Genau das gleiche Gefühl hatte ich anfangs, als ich angefangen habe, Elektrofahrrad zu fahren, auch.
Und was machst du dann? Bist du entspannt oder gibst du Gas?
Guck dir den Bock doch mal an.
Aber eigentlich bin ich meistens entspannt. Und zwar, der Trick ist, nicht im höchsten Gang zu fahren, wenn du in dem schwersten Gang, ja, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, in dem schwersten Gang zu fahren, weil dann tendiert der Motor, zumindest bei den Bosch-Motoren ist das mein Eindruck, dazu, seine Unterstützung einzustellen bei so niedrigen Trittfrequenzen, weil er ja weiß, irgendwie über 25. Wenn du irgendwie ein, zwei Gänge runterschaltest und ein bisschen höhere Trittfrequenz fährst, dann kommst du eher in so einen Modus, wo er wie ganz schwach anbleibt, sodass es sich so anfühlt, als ob es sich einfach vollkommen effortless treten lässt und es fährt einfach weiter 25. Muss halt schnell treten, aber dafür vollkommen ohne Kraft. Und dann kannst du einfach so mit 25 dahin bügeln und du hast nicht die ganze Zeit dieses Gefühl von Motor an, Motor aus, Motor an, Motor aus,
genau.
Motor an, Motor aus. Und das nervt mich auch. Deshalb trete ich dann in der Regel zwei Gänge runter mit ein bisschen höherer Trittfrequenz. Dann ist dieses Gefühl weg und dann kann man da so gemütlich mit seinen 25,7 oder was dahin dübeln. Ist 5 km/h schneller als diese Elektroscooter-Heinis, die hier überall rumfahren.
Oh, das habe ich ja einmal probiert, hatte ich genau das gleiche Problem, das war in Paris damals.
Ja, 20 km/h, da schläft das
Gesicht. Wie langsam sind denn diese Scheißdinger? ich habe immer gedacht, die wären schnell, weil wenn man diese vorbeifahren sieht oder wenn sie einen fast überfahren irgendwie in Le Havre am Pier oder so, da hat man das Gefühl, die sind wahnsinnig schnell, aber wenn man mal selber draufsteht, merkt man, wie scheiß langsam die sind. Also
es ist halt, weil du nichts machst. Du stehst halt drauf.
Ja, genau.
Und dann wird's halt relativ schnell langweilig, weil du denkst so, drauf. Bis ich jetzt da vorne an der Ampel bin, das dauert ja ewig. Du tust halt nichts, ja, du stehst halt da und langweilst.
Und wenn du dann noch nach Zeit die Scheißdinger bezahlst, der was ja auch so war. Kotze, ja.
Ja, nee, aber die kann man überholen mit 25 mit dem Lastenrad vollkommen ohne auch nur eine Schweißperle auf der Stirn. Fantastisch. Reicht. Und die anderen E-Radler sind ja auch nicht schneller als du. Und die normalen Radler, so diese Freizeitradler mit ihren Citybikes, sind langsamer als du. Und alle Nase lang kommt dann halt mal so ein bespandexter so Rennradfahrer, der dich halt komplett herbrennt. Aber dann, du musst halt dann drüber stehen. Du musst ja sagen, ja, dafür hat der halt keine so eine Kiste, wo zwei Kinder reinpassen. Das geht ja gar nicht. Das kann man ja nicht vergleichen.
Ja.
Ja, also von daher, entspann dich, das passt schon.
Nee, das ist nicht meins.
Manchmal wünsche ich mir auch so ein Highspeed E-Bike, was 40 fährt oder 45
oder
was
zu fahren. Ja, so ein Kunde von mir hat sowas, das ist so krass. Hat er gesagt, ja, ich fahre mit dem Fahrrad, das wollten wir zum Werk von der Kläranlage zum Werk 2 fahren. Und ich fahre schnell vor mit dem Fahrrad. Und ich habe halt Schwierigkeiten gehabt, dran zu bleiben im Auto. Ja, weil der halt mit 45 da krass hingebrettert ist. Über Straßen, wo man halt mit dem Auto nicht 45 fährt und auch gar nicht fahren darf. Das war wirklich beeindruckend. Also, aber die haben ja auch ein Nummernschild und so weiter. Das ist schon eine andere Hausnummer.
Ja, das Problem ist halt auch, dass du damit rein rechtlich gesehen keine Radwege mehr benutzen darfst.
Hm.
Das heißt, du musst immer auf der Straße fahren, weil du dein Kraftfahrzeug
hast. Ja, und da bist du halt der Verletzlichste. Das ist
und
schon nicht
genau,
so cool
da bist du der Verletzlichste und selbst wenn die Radwege leer und unbenutzt sind in dem Augenblick, darfst du es halt nicht. Ich meine, ja, wo kein Richter, kein Kläger und am Ende wäre mir das wahrscheinlich auch, je nachdem, ob
Leute
gerade mit Polizei im Spiegel sehe oder nicht.
Mit dem Roller auf dem Radweg.
Bisschen
also.
Wurscht, ja, genau.
Ja.
Gott. Aber, und du musst auch immer einen Helm tragen. Das heißt, also ich gibt Leute, so Stefan zum Beispiel, ist ja, glaube ich, sehr vorbildlich. Ich bin's nicht, muss ich zugeben.
Ich auch nicht. Ich
bin jetzt auch wieder ohne Helm gefahren.
Ich kann nicht ohne Helm fahren. Selbst wenn ich mein Fahrrad von hier zu meinem Vater hinterfahren würde, aufsteige und so, oh nee, das geht nicht. Dann geh ich wieder rein, hol meinen Helm, setz den auf, fahre. Das ist so krass. Immerhin schaffe ich es auf der Rolle, jetzt ohne Helm zu fahren seit 2 Jahren.
Nee, ich habe mir am Sonntag wieder gedacht, oh nee, ich ziehe eine Mütze auf. Ich habe keinen Bock auf Helm. So, ja, man kann auch
ja, nee,
also den Helm aufsehen. Obwohl, nee, nicht so immer so
groß. Ich weiß, dass ich da anders sein sollte.
Ich auch, ja.
Bin's
so Vorbild nicht. Und so, gell?
Ja, ich bin's aber. Ja, nicht. Und es ist halt auch einfach blöd, wenn man morgens aufwacht und dumm ist.
Ja, natürlich.
Hm? Ach so, ja. Also, du schlägst halt aufs Auto auf, wachst
ja,
auf,
ja.
Bist dumm.
Ja. Ja, ja. Ich war mal Motorradfahrer, da hat man dann vielleicht ein anderes Verhältnis.
Bist aber auch nie ohne Helm gefahren.
Zu Verletzungsrisiken.
Da reden wir in 2 Wochen drüber, wenn wir über diesen Tom Cruise Film sprechen, wo er immer mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem Motorrad ohne Helm fährt.
Ja, okay. Ja.
Hm. Schön, wenn du fliegen
also im Gesicht. Beim Motorradfahren, for the record, habe ich immer einen Helm getragen. Aber
ja, ich auch.
Verletzungsrisiko ändert da nichts. Ändert der Helm zwar vielleicht ein bisschen, aber...
Ja, aber es ist halt voll unangenehm. Also... mit Fahrtwind und also wenn du 100 fährst ohne Helm, ist halt total scheiße.
Auf dem Fahrrad aber auch.
Ja, auf dem Fahrrad auch, du fährst normalerweise nicht so schnell, ne?
Ja. Ja, fahr mal 200, mach mal das Visier auf. Das ist ein großer genau. Spaß für die Augen, also nein. Das
Visier halt weg.
Nee, das Visier hält das aus, aber deine Augen mögen das gar nicht so gerne.
Nee, überhaupt nicht.
Okay, was habt ihr
das trainiert? Tom Cruise. Ich hab ja außerdem ein bisschen Fahrradfahren zum mit dem Elektrorad. Ich bin da natürlich über 25 gefahren, deswegen gilt es als...
Das gilt als Training auf jeden Fall.
Gilt es als Training, weil ich hab nicht die Geduld und ich habe noch 400 Liegestütz gemacht.
Wow, immerhin. Sehr gut.
Immerhin.
Du Tier, du. Ja. Komm Stefan, ich habe dich wieder auf der Rolle gesehen, Skeleton Crew gucken.
Ja, ja genau. Stimmt.
Ich habe eine Folge Skeleton Crew geguckt, Dreiviertelstunde und eine Folge, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder 27 Minuten, da hatte ich keine Lust.
Nicht schlecht.
Ja, also knapp über eine Stunde. Und heute war ich mal nicht joggen, aber ich musste sehr zügig in die Kita kommen, weil ich irgendwie vergessen habe einzutragen, dass unsere Tochter mit einem anderen Kind, und da sind die immer, also wenn die nach der Kita mit jemand anders nach Hause gehen, dann musst du es immer eintragen. Und das habe ich vergessen und dann hatte ich kurz Zeit und dann bin ich in die Kita gerannt und es wird schon besser, es ist nicht mehr nur schnelles Humpeln, aber rund ist das Rennen immer noch nicht. Also, Christoph, trainier Laufen. Das ist die Disziplin.
Da wird sich's entscheiden.
Wo du dann vor dir irgendwo den Hinkefuß siehst und dann ranlaufen kannst.
Ja, okay.
Genau.
Wird versuchen.
Ja. Und ich versuche jetzt langsam Kniebeugen zu machen.
Ich bin jetzt so weit, dass ich mein Gesäß in die Waagrechte kriege, also im Verhältnis zu den Knien. Aber das ist halt auch noch nicht richtig runter. Aber dann tut's schon, als merke ich dann richtig, das ist hart. Also dann mache ich 4 Kniebeugen oder so. Ja, und da, also dann reicht's auch wirklich. Die tut jedes Mal weh und ich halte mich auch irgendwo fest, dass wenn das wegsackt, dass ich mich abstütze und also.
Das ist vielleicht auch nicht so gut.
Das ist, ja. Ja, aber ich will halt irgendwie versuchen, die Kraft auf den, dass da auch wieder, also ein bisschen Belastung muss man auch draufbringen, sonst. Ja,
das kriegst du durchs Fahrradfahren auch.
Regeneriert der Körper sich ja nicht. Ja. Gut.
Guck, ich bin this week 12 Kilometer Rad gefahren, das ist nicht so wahnsinnig berühmt.
Nicht schlecht.
Ja. Naja.
Aber E-Fahrrad, oder?
Elektro. Ja, eben. Ja. E-Lastenrad. Aber teilweise bei, also den einen Morgen bin ich gefahren, da hat der Wetterbericht gesagt, feels like Temperatur minus 8 Grad und ich würde das bestätigen, hat sich so angefühlt. Das war.
Das ist natürlich fies.
Das war garstig.
Aber das ist schon ein bisschen wie Rolle ohne Widerstand fahren, oder?
Schon.
Ja, wie der Christoph gerade beschrieben hat, über 25 kannst du dann schon ein bisschen Widerstand haben, wenn du möchtest. Und das habe ich ja. Ich meine, die Motoren sind so stark. Nach 4-mal Tretumdrehung hast du die 25. Und dann liegt es halt an dir, ob du Widerstand möchtest oder ob du einfach nur so auf Erhaltung fährst.
Hm. Sag mal, wie viel Schritte geht ihr am Tag etwa so? Was gilt denn da als normal und viel und wenig?
Ich glaube, meistens sagt man so 10.000 ist das, was man so will ungefähr. Aber ja, da ich Homeoffice-Mensch bin, also ich schaffe am Tag so 4.500 bis 6.000 in einer normalen Woche, wenn ich mich nicht extra anstrenge.
Ja, ich auch so etwa.
Jetzt an dem Urlaubswochenende oder also jetzt da in Haarlem waren es 11 bis 15.
Ja, am Wochenende hatte ich auch knapp 11, sowohl Samstag als auch Sonntag, aber in der Woche schaffe ich auch in der Regel 5.000, mehr ist nicht drin. Also ich hatte kein Gefühl dafür, ob das jetzt viel oder wenig ist. Also
geht mir auch so aus, ich mache hier dieses Laufband an, das hilft natürlich, weil da kannst du halt mal in einer halben Stunde, wo du irgendwas tippst oder irgendwie so, was halt gut machen kannst, ganz ordentlich Schritte. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe jetzt gerade mal drauf geguckt, die Woche habe ich mehr, weil ich halt die Kinder sowohl bringe als auch hole, weil meine Frau nicht da ist. Da bin ich dann schon bei 7.000 Schritten im Schnitt oder 8 sogar.
Okay.
Das hilft natürlich, wenn du da zweimal am Tag in die Kita läufst und heute noch eine Runde extra in die Kita läufst, weil du halt vergessen hast einzutragen.
Ich bin gestern Morgen auch zweimal hin. Ich habe die gefütterte Matschhose vergessen.
Auch? Oh, gut, dass du sagst, die muss ich mir gleich noch hinlegen, weil die muss ich morgen auch wieder mitnehmen.
Also, das arme Kind.
Ja, ja.
Und ich frage noch, geht ihr heute Vormittag raus? Und ich dachte so, sag bitte nein. Ja, ja, mache. Oh, scheiße. Ja, dann komme ich nachher nochmal.
Meine Kleine wirft mich ja dann immer unter den Bus. Ja, nein, der Papa, immer wenn der Papa uns bringt, dann vergisst er die Mütze.
Ah, ja.
Fantastisch.
So ist es. So,
nee, aber Christoph, sorry, da muss ich einmal noch ganz kurz torpedieren, aber deine Schritte sind mit dem Handy erfasst, nehme ich an.
Ja, ja. Gilt das nicht, oder was?
Nee, das gilt schon. Das Problem ist, das liegt dann halt auch gelegentlich mal.
Ja, das stimmt.
Ist es mal nicht in der Hosentasche. Das heißt, du kannst vielleicht nochmal 10% so für dich draufrechnen oder so oder für 20.
Ja, das stimmt.
Je nachdem, wie oft du dein Handy aus der Hosentasche nimmst. Bei uns ist ja mit der Uhr erfasst. Das ist ein bisschen vollständiger, würde ich vermuten.
Außer wenn du das Laufband benutzt und es nicht umgestellt hast,
dass das Handy erfassen soll. Da ich kein Gefühl habe, ob 5.000 viel oder wenig ist, ist es völlig egal, ob ich da 10.000 noch draufrechne oder nicht. Also von daher.
Ja, nicht 10.000, aber 10%.
10% meine ich, ja.
Also ja,
spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, aber am Ende geht es ja auch nur ums Verhältnis. Also wenn du jeden Tag 5.000 hast und dich damit gut fühlst oder du es mal pushen kannst, dass du 6 oder 7 schaffst.
Im Durchschnitt 49 bis 55 die Woche. Also so 7.000 am Tag.
Mhm. Ja.
Ja. Also stimmt, wenn ich das pushen kann.
Wenn du sagst so, nee, ich versuche mal jetzt doch 8, wie auch immer die gezählt sind, zu schaffen. Und dann gehst du halt abends nochmal, weiß ich nicht, läufst hinter zu deinen Schwiegereltern oder sonst irgendwo hin, einmal im Kreis, damit du eben auf deine Schritte kommst. Es hilft ja, einfach zu gehen.
Vielleicht sollte ich morgen mal joggen gehen, ne?
Das ist kalt draußen.
Mach das.
Ah, ja, stimmt, ist kalt. Nee, okay. mach ich im Sommer. Hat mich überzeugt.
Das war einfach.
Wir treffen uns hier, um uns zu motivieren, Sport zu machen, nicht um uns zu motivieren, Sport zu vermeiden. Jungs, heieiei. Ja, stimmt.
Ich gehe morgen joggen. So.
Sehr gut. Und mach's Gefühl dabei.
Also jetzt machen wir deine Überleitungsmoderation.
Genau. Ja, wo wir gerade hier die ganze Zeit am Lachen sind. Bob, es ist Zeit für den Dad Joke der Woche.
Ach, okay, warte. Ich habe hier meine Liste.
Ja.
Also, warum können Dinosaurier nicht mit den Händen klatschen?
Ja.
Kurze Arme?
Weil sie ausgestorben sind. Das ist ganz einfach.
Das stimmt aber nicht. Ja, gut, okay. Ja. Veralteter Witz.
Für den Scherz.
Ja, für den Scherz. Okay. Ja.
Wollt ihr noch einen?
Machen wir noch einen.
Ja, da. Mal noch einen? Okay.
Ja.
Ja, okay. Ich lese gerade ein Buch über Anti-Schwerkraft. Das kannst du einfach nicht weglegen.
Oh Gott, ist das doof. Oh Gott. Ich hab neulich einen quasi fast in freier Wildbahn beobachtet. Da hat ein Kollege, einen jungen Kollegen gefragt, ja, was er denn hier jetzt bei uns machen würde. Und er sagt, ja, ich studiere dual. Und dann sagt er, hast du mich Aal genannt?
Bam. Habe ich den hier noch nicht erzählt?
Der ist großartig.
Einer unserer Lieblingswitze bei uns. Ja.
Hast du mich gerade Aal genannt?
Aber halt so im Business-Umfeld, weißt du, so jeder ernst und so. Hast du mich Aal genannt? Der wusste überhaupt nicht, was da gerade passiert ist.
Das ist fantastisch.
Ich bin aus meinem Stuhl gefallen.
Ja, das ist sehr, sehr gut.
Sehr schön. Okay, Christoph, hast du ein untergegangenes Wort untergebracht?
Nee, ich habe es nicht geschafft heute, weil also ich finde keine mehr in diesem Buch.
Das heißt, wir beenden jetzt ab mit dieser Woche
dieses Vielleicht Kapitel. Schaffe ich es die nächsten Wochen nochmal, aber ich glaube nicht. Also ich bin mit dem Buch ziemlich durch. Also es ist halt, ist wirklich nichts Interessantes mehr drin, leider.
Okay. Das Buch hat seinen Dienst, seine Schuldigkeit getan. Das passt
ja. Was gab es denn letzte Woche? Weißt du das noch?
Ja, ich kann nachtragen, was es letzte und vorletzte Woche
war.
Ich hatte recht, ich habe es extra nachgehört, was ich vorletzte Woche gesagt habe. Ich habe tatsächlich vorletzte Woche Christmonat gesagt für Dezember. Das hatte ich ja letzte Woche schon gemutmaßt. Und letzte Woche
trägst du nächste Woche mehr? Das schon.
Nee, hier steht ehrbarlich. Jetzt muss ich nachgucken, was ehrbarlich bedeutet. Was heißt wahrscheinlich ehrbarlich? Ehrbar, ja. Es ist nicht so spannend. Ist halt untergegangen, weil es eine unnötige Verlängerung ist. Ja.
Klingt
ehrbar.
Nachvollziehbar.
Ehrbarlich. Ja.
Da haben wir bestimmt beim Jan noch schon das schlaue Wort für gelernt.
Wahrscheinlich. Oh, das war wieder. Also letzte Woche war es wieder mindblowing. Kann ich nicht mehr sagen.
Jetzt am Freitag echt Termine so weggeschoben, dass ich mit Glück die Chance habe, wieder dabei zu sein.
Ach, du warst letzte Woche nicht da, gell?
Nee, ich war nicht da.
Es war so krass. Es war wirklich an mehreren Stellen.
Was war das? Oder? Nee, Kreol. Kreolsprachen. Was hat er?
Kreol war krass, aber es waren noch zwei andere Stellen krass. So wirklich, und das geht mir ja häufiger so in seiner Vorlesung. Oder ist das eigentlich eine Vorlesung oder ist es ein Seminar? Ich weiß nicht. Dass meine Sicht auf die Welt verändert wird. Also von einem Moment auf den anderen. Also das ist vollkommen irre.
Krass. Das ist wirklich.
Und das ging mir in der letzten Woche an drei Stellen so. Also krass. Also so ungefähr wie damals mit den, haben wir gestern auch wieder angebracht, mit den Fällen, mit Genitiv und Dativ.
Genitiv
und
so. Ist seit 200 Jahren ausgestorben.
Genau, wir haben gestern Hotel gespielt, wieder mal, weil der Lutz hat ja Hotel gekriegt zum Geburtstag. Und er war halt irgendwann ausgeschieden, also hatte, beziehungsweise nicht ausgeschieden, sondern er hatte keine Hotels mehr, sondern nur noch Geld. Oh. Und ein anderer Spieler hatte erdrückend viele Hotels, also irgendwie so 6 Hotels oder 7 Hotels oder sowas. Und Rosa und ich, wir haben zusammengespielt, wir hatten noch, ich glaube, noch ein Hotel. Und da habe ich gesagt, der Lucius ist der Genitiv und Wir sind der Dativ. Der Lucius ist schon tot, aber er ist noch irgendwie in Relikten dabei und wir sterben gerade.
Ja, so ist es.
So ist es, ja.
Gut, es ist jetzt mittlerweile 20 nach Mitternacht.
Ich muss noch einen Film ansagen.
Du müsstest jetzt einen Film ansagen, genau. Wo gehen wir denn hin? Achso, ich gehe
Ja, genau.
Achso, das betrifft nur mich, armes Schwein. Okay.
Es betrifft dich, armes Schwein.
Wohin gehen wir denn? Vielleicht gucke ich es ja auch, wenn es interessant ist, gucke
ich. Ich hatte erst einen Film geplant, der auch was für dich gewesen wäre, aber den mache ich jetzt nicht, weil den machst du vielleicht dann in den nächsten Wochen oder ich mache ihn dann in 3 Wochen.
Okay.
Nee, ich mache mir hier einen ganz schlanken Fuß, aber einen ganz schlanken. Wo denn? Und bei Netflix. Und lass einfach Becky entscheiden. Und zwar nicht mit diesem furchtbaren Fußballfilm, sondern den mit den drei Töchtern, drei Schwestern. Moment, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, 3 Töchter. Die 3 Töchter auf Netflix. Mit Elizabeth Olsen unter anderem. Olsen.
3 Töchter?
Genau, und die aus dieser Zeitreiseserie. Zeitwiederholungs-, Zeitschleifenserie.
Atmosphärisch, bittersüß, emotional.
Aha. Ja. In diesem bissig, witzig und entwaffnend ehrlichen Drama, Klammer auf, die Atlantic, Klammer zu, treffen 3 Schwestern wieder aufeinander, um ihren Vater in seiner New Yorker Wohnung am Sterbebett zu begleiten.
Och, da gucke ich nicht mit.
Oh. Ja, kann hart werden. Ich bin mal gespannt.
Wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich mir so, ja, skip. Oft sind es ja dann Filme, die dann am Ende doch wie anrührend sind oder so. Hier steht atmosphärisch, bittersüß, emotional. Dramen, independent, preisgekrönte Dramen. Zieht mich so gar nichts dazu vom anderen Text.
Mal gucken.
Ja.
Becky hat es uns empfohlen. Wir gucken das mal an.
Weiß ja, was uns gefällt.
Genau, auf den Fußballfilm habe ich überhaupt keine Lust. Deswegen, also das fürchte, das
wird bei mir nicht dann werden. Wie hieß der nochmal?
Winners. Nee, das, also bei mir wird es der nicht. Aber schauen wir mal das hier an. Mit den 3 Töchtern.
Gut, dann machen wir das.
Genau, und bis in 2 Wochen dann noch Stefans. Ich glaube, ich habe vorhin immer Mel Gibson gesagt. Ich meine natürlich Tom Cruise.
Hast du Mel Gibson gesagt? Das wäre mir, glaube ich, auch gefallen.
Ich glaube, du hast gar nichts gesagt.
Naja, also Tom Cruise-Film auf jeden Fall.
Genau, dann schauen wir in 2 Wochen, besprechen wir Tom Cruise-Filme. In 2 Wochen besprechen wir dann auch Skeleton Crew. Williams hatte ja schon nachgefragt, warum wir das im Jahresrückblick ausgelassen hatten. Das haben wir so ein bisschen irgendwie nicht ganz nach 2024 verortet, weil es ja da nicht fertig wurde. Und von daher kommt das jetzt auch in 2 Wochen und nächste Woche besprechen wir 3 Töchter. Stefan ist im Urlaub und ihr dürft in die Kommentare schreiben, was der Stefan auf seine neue Anlage werfen darf.
Oh ja, bitte.
Und wir danken fürs Zuhören, auch wenn das heute wieder irgendwie wegmeandert ist.
Schlimmes Geplauder.
Ab einer Stunde ungefähr oder so, ja.
Also dafür seid ihr ja hier, wenn ihr jetzt noch hier seid.
Wenn überhaupt noch irgendjemand hier ist.
Die Leute haben ja auch Kapitelmarken, dafür sind die ja da. Von daher danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.